Hallo, hier ist der Max von dem Autokino, dem Wundermann Podcast, den ihr gleich hören werdet. Und Podcasts sind kostenlos, das wisst ihr. Das ist auch sehr, sehr gut, dass das so ist. Aber da das alles trotzdem unser Job ist, ist es vielleicht ganz gut darauf hinzuweisen, dass wenn ihr uns supporten wollt, ihr das machen könnt. Es gibt zwei Arten, das zu machen. Zum einen gibt es unsere wunderbare Patreon-Seite www.patreon.com/imautokino. Da kann man ab $2 einsteigen im Monat und dann bekommt man mit den $2 schon das komplette Programm mit Sonderformaten wie Autokennzeichen XY, Stalking Lukas, die intime Stunde, die erste Staffel von Prosecco Laune und das Hörbuch und auch Lesebuch Klassengesellschaft, was dort nach und nach über die nächsten Monate und Jahre erscheinen wird. Außerdem kann man auch, wenn man höhere Pledges wählt, ganz tolle Sachen machen, mit uns ins Kino gehen und weiß ich nicht. Also guckt euch das ruhig mal an. Wem das zu bieder ist oder wer da keinen Bock drauf hat oder kein PayPal und keine Kreditkarte, der kann auch einfach was bei uns im Shop kaufen bei www.nerdyturdygang.de. Das ist unser Klamottenshop. Da gibt es auch im Autokino-Merchandise, unter anderem jetzt ein neues schönes T-Shirt mit so einem Popcornbecher, der ist ein bisschen weiter unten platziert, damit wisst ihr, damit die Ladies mal ein bisschen euch da so ein bisschen an die Spätzchen langen oder andersrum. Auf jeden Fall, das soll es gewesen sein mit Support. Und ansonsten, wenn ihr keinen Bock habt, uns zum Supporten, dann lasst es einfach. Ist auch egal. Wir haben genug Geld. Ne, haben wir nicht. Aber trotzdem, toll. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Autokino. Ciao.
Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Und Chris P.
Hintergrundszene 1998 hatte. Im Hosentaschenformat.
Super entspannt mit dem Ding eigentlich.
Mega, ich bin da voll der Fan von.
So.
Das hat mir schon so auf den Arsch gerettet, seitdem ich das gekauft habe vor 1,5 Jahren. Also du kannst halt einfach, das hat halt auch ein gutes, also das Mic vorne ist auch wirklich super so.
Ja.
Wenn wir im Tourbus waren oder so, so Tagebücher aufgenommen haben von der Nukulatur. Mega.
Also wirklich. Was ist Nukular? Also
Radio Nukular ist so der erfolgreichste Podcast, den ich mache, und der ist halt so retro. Also da geht es halt wirklich so um, dann nimmt man sich dann halt ein Thema, was weiß ich, plakatives Ghostbusters, und dann redest du halt so lange über die Ghostbusters, wie du Lust hast. Dann arbeitest du halt die Story auf, vom Film über die Spielsachen, über die Cartoon-Serie.
Und dann, wenn ihr auf Tour geht, was macht ihr dann da? Also wie muss man sich das vorstellen? Ihr sitzt dann da und quatscht? Oder?
Ja, tatsächlich. Und es ist halt dadurch, dass die drei Jungs alle super unterschiedlich sind. Chris, also der andere Chris, der Dominik und ich, ist da halt so eine ganz eigene Dynamik. Dominik ist so ein krasser Freak, so, also ist auch so ein ganz eigener Kerl irgendwie, aber ich mag das voll. Und eigentlich sehr ruhig, so ein Saarländer. Und ja. Das hat sich alles durch die Pubertät-Promo-Phase damals ergeben, da habe ich die kennengelernt. Also vor allem Dominik, Chris kannte ich schon vorher. Und da hat sich das so.
Pubertät war dein letztes Album.
Genau.
Was ich auch mal gehört hatte, bevor es rausgekommen ist.
Genau.
Mit diesem Cover, mit so einem alten Kinderfoto von dir.
Genau.
Und das, ist das so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast?
Nee. Deswegen war ja auch erstmal so eine frustrierte Phase und so, auch erstmal keine Musik und so. Hass auf Musik und keine Ahnung.
Die beleidigte Leberwurstphase.
Voll. Hattest du die auch mal für dich?
Habe ich auch, ja. Also habe ich öfter mal.
Habe ich eigentlich jedes Mal, nach jedem Album fast.
Echt?
Mann, jeder, achso, laufen wir eigentlich schon? Oder?
Wir sind schon drin.
Wir sind schon drin, ja.
Aber wenn du willst, kannst du auch schon, also wir können das auch alles rausschneiden.
Nee, aber nur, dass ich weiß, wo ich das Mikrofon hinhalte.
Kannst du halten. Die beleidigte Leberwurstphase in der Musik.
Die kennt jeder Künstler, wenn sein großes Album, was halt irgendwie die Musikgeschichte komplett neu schreibt, halt irgendwie nicht als solches von den Kritikern und den Hörern irgendwie angenommen wird.
Also war das bei dir zum ersten Mal so?
Also das erste Mal war das so bei so einem Album, das hieß Donnerwetter. Das war so mein erstes Album als Prinz Pi, da habe ich mir wahnsinnig Mühe gegeben.
Ich weiß es, war ich voll drin.
Das ist geil, aber du warst wahrscheinlich einer der wenigen dann.
Weil, wir waren da, also bei uns im Freundeskreis war das Ding damals ein Monster so. Also
das war halt so, ich habe da so noch diese eine CD gemacht, wo ich so auf diese Klassik, Herr der Ringe mäßigen.
Ja, diese riesige Story eigentlich so.
Genau, und ich hab mir gedacht, so Mann, das wird so einschlagen, da werden jetzt die Leute endlich verstehen, dass das mehr ist als so Proletenmusik, so wenn man das auf so einer Klassikmusik macht, das ist ja so filmisch und das wird bestimmt viele Leute geben, die das dann danach auch machen und bla, und das hat halt irgendwie so. Ich glaube, da hat mich in meinem Leben, haben mich darauf vielleicht irgendwie zwei Leute oder so angesprochen.
Wirklich?
Und meinten so, dass die das cool fanden. Ja, wirklich.
Krass.
Und ich war dann halt so total, gedown, also einfach mega down, weil wenn du halt irgendwie so 2 Jahre irgendwie an so einem Ding arbeitest und dir alle Nächte um die Ohren schlägst, und dann kommt das halt so raus und dann sagt halt irgendwie so ein Musikredakteur so, naja, irgendwie für mich so 3 von 5 fühle ich nicht so, dann bist du halt total zerstört. So.
Aber das ist eh immer das Schlimme an Kritik, dass halt in so ein ewiger Arbeitsaufwand in wenigen Sekunden halt so abgestraft wird, so weißt du, also Jahre der Arbeit werden halt so in 10 Minuten so, ja, habe ich mal durchgeskippt, ja, ist nicht so meins.
Ist eigentlich krass, dass sie sich so das Recht rausnehmen, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt 2 Jahre lang in meinen Keller, überleg mir was und dann komme ich damit raus und dann kommt einer, wie du sagst, skippt es durch und sagt so, naja, fühle ich nicht.
Ja, aber wir selber sind ja auch so, ich meine, guck mal, wenn wir jetzt irgendwie so einen Film gucken, ja, und wir gucken halt beispielsweise irgendwie so Transformers 3 und daran haben halt irgendwie tausende Leute mitgearbeitet und irgendein Typ, der hat halt nur so an einem brennenden Autoreifen in irgendwie Szene 25 gearbeitet und der hat so 2 Jahre lang an diesem Autoreifen gearbeitet und dann gucken wir halt so diesen Film und sagen so, man, Transformers 3 ist noch viel beschissener als Transformers 2 schon war und so dann ist es halt so, dann sind da halt so 1000 Leute, die brüskierst du dann halt eigentlich dadurch so, ne?
Voll, aber das ist halt immer so, also ich meine, als ich jetzt aus der dunkle Turm rauskam oder so, was halt auch ein Kackfilm ist, so weißt du, aber du bist halt so erstmal, du strafst den halt so in Sekunden ab und das wird auch nicht eben gefallen.
Von wem ist das Buch von der Dunkle Turm?
Stephen King ist das. Das ist ja eigentlich das ist ja für viele so das neue Herr der Ringe.
Ja.
Und ich habe die halt nicht gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit der Film alles zusammenfasst, aber es ist halt, dass alle irgendwie so waren, ja, das ist halt mega scheiße und ich habe mal auch nur geguckt und so als Buch, also ich habe das Buch nicht gekannt, aber ich fand den Film halt einfach wack, also ist einfach nicht gut gemacht, fertig.
Ja.
So, es lame. Und dann gehst du halt auch aus dem Kino raus und bist so. Und da war sogar die Frau, ich habe in der Pressevorführung gesehen und da stehen ja dann immer so Leute, die so, und deine Meinung? Und dann stehst du halt so, dann bist du ding, 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 das. Und dann so, ah, okay. Und dann ist die schon so eine langsame Träne die Wange runter und bist so, okay.
Ja, ich finde aber, man muss schon Kritik geben. So, zum Beispiel, wenn ich in irgendeinem Restaurant bin, was ich voll gerne mag, und irgendwas ist nicht so geil, dann finde ich, da muss man das so ehrlich sagen, weil man wünscht sich ja, dass es das Restaurant eigentlich noch lange gibt und dass die irgendwie beliebt sind und dass da die Leute gerne hingehen. Und wenn die halt irgendwie anfangen, irgendwie so Sachen nicht mehr so geil zu machen, dann ist das wichtig. Und ich, also, wenn so meine Fans, die jetzt irgendwie schon lange dabei sind, so sagen, Mann, war jetzt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, so, das kannst du eigentlich besser und so, dann ist das sowas, damit kann ich dann schon echt was anfangen und das höre ich mir dann auch immer ganz gerne an.
Bist du direkt inzwischen so, also hast du den Umgang mit Kritik professionalisiert oder bist du immer noch so, also ist ja im ersten Moment immer erstmal geknickt, oder? Oder hat sich das bei dir gelöst?
Naja, ich finde so das meiste, was man so an Feedback kriegt, das ist halt so total bipolar. Es ist halt entweder so ultra positiv von Leuten, die halt irgendwie alles in den Himmel loben. Und wenn du halt darauf was geben würdest, dann wärst du selber total abgehoben, würdest halt so einen Gottkomplex haben. Und wenn du halt irgendwie darauf hören würdest, was die Leute, die was Negatives schreiben, dann wärst du halt irgendwie stark depressiv. Weil manchmal schreiben halt die Leute so, Mann, was ist eigentlich mit dir geworden? Ich habe irgendwie seit 10 Jahren deine Musik gehört, aber jetzt in deinem neuen Video, ich habe mir den Song gar nicht angehört, aber da hast du irgendwie so ein Hemd an, das gefällt mir einfach nicht. Du bist einfach nur noch ein Hurensohn für mich. Und dann ist man halt so wow, that was? Shit escalated
Hemd,
really quickly. Aber so ist es halt.
Ja, voll, so ist es halt manchmal.
Da kannst du ja auch nichts drauf geben. So. Deswegen ziehe ich mir das meistens nicht so rein. Also es gibt so manchmal so, wenn jetzt Leute ankommen, die sagen, ey, ich höre deine Musik schon lange und pass mal auf, ich würde das Album so und so einordnen, oder so Musikjournalisten, wo du so das Gefühl hast, so, okay, die kenne ich jetzt auch schon lange oder ich weiß, dass die irgendwie was über Musik wissen, so, dann ist das irgendwie immer sehr wertvolles Feedback. So. Aber das ist dann ja auch irgendwie immer so ein bisschen nicht irgendwie so, ey, ist voll kacke oder ist voll geil, sondern es ist dann halt irgendwie so ein normaler Satz.
Ja,
das ist bei uns ja genauso. Also ich meine, wir reden 2 Stunden oder so und dann sagst du eine Sache, die nur so halb ernst gemeint ist, so eigentlich mega ironisch, und es gibt so viele, die das einfach nicht rallen, und dann kommt halt so, ja, wie kannst du was sagen, bist du eigentlich komplett bescheuert, du Arschloch, so, und entfolgen dir überall und löschen alles und okay, gut, ciao, nicht, was willst du machen?
Ja, manchmal kannst du eine Aussage, also gerade bei Podcasts, wo du halt wirklich auch viel redest, also du redest halt, also wie sollst du in 500-600 Stunden, die du jetzt so zusammen, die ich jetzt zusammengefasst, wie soll ich dann nur schlaues Zeug sagen, wo alle sagen so, oder mal ein Gag oder so, es wurde auch das geht gar nicht.
Ja.
Und dann kommen aber Leute, die strafen dich für diesen einen Satz so krass ab und sagen so, das hätte ich nie von dir gedacht. Und so, Alter, guck dir doch mal das Gesamtbild an und nicht den Satz, aber...
Ich glaube, immer hören sie zu, sie hören sich halt alles an und dann auch diesen einen Satz.
Ja, aber dieser eine Satz sollte dann irgendwie nicht ausschlaggebend sein, wenn man doch eigentlich also wir sind ja sehr persönlich. Also du kannst ja wahnsinnig viel, wenn man das hört so, gerade bei Radio Nukular, da ist es halt teilweise echt, da geht's um Mobbing und sowas, um die ganze Jugend und um Mädchen-Podcast, 6,5 Stunden und sowas. Und das ist dann halt echt so, das ist so personal shit. Und
ja.
Dann denke ich mir immer so, eigentlich müsstest du schon raffen, wie der Charakter hier läuft. Und so ist es ja eigentlich in der Musik auch.
Voll, meine Musik ist ja eigentlich auch so sehr autobiografisch und geht's ja auch viel um, weiß ich nicht. Also Mobbing ist jetzt so ein Wort, so das, weiß ich nicht, das würde ich jetzt nicht so irgendwie so für mich selber so rauflegen, aber es geht viel so um Außenseiter sein, ne? Oder Außenseiter gewesen sein und dann irgendwann sich so dazu entschieden haben, Außenseiter bewusst zu sein, weil man halt dann irgendwie sagt, okay, ich finde halt die Masse so als Ganzes halt irgendwie doof. Ich will da gar nicht irgendwie so Teil davon sein, so. Aber am Anfang beginnt man natürlich so, dass man auch irgendwie mitmachen will, mitspielen möchte. Und dann wird man halt eher dazu gemacht, als dass man sich selber so dazu macht.
Schon.
Ja, ich sag mal hallo und herzlich willkommen im Autokino, damit wir die Anmod noch haben. Wir sind heute bei Prinz Pi, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Danke für die Einladung oder dass wir hierher kommen dürfen. Ich habe einen sehr guten Cappuccino. Muss man vielleicht mal kurz sagen.
Sehr, sehr
ich stand hier gerade vorm Haus und habe gesagt, ich glaube, Prinz Pi macht einen wunderbaren Cappuccino. Und genau so war es. Vielen Dank erstmal dafür.
Gerne, sehr, sehr schön, dass ihr da seid. In meinen bescheidenen Hallen.
Und ich hab eine Frage. Ich habe mir eine Frage überlegt und die ist, wer ist ja eigentlich der König der Nerds?
Ja,
weil er baut Studio-Equipment selbst, hat er uns gerade gezeigt. Unfassbar.
Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Kategorien, in denen man Nerd sein kann. Und ich glaube, Max und ich, wir haben unterschiedliche Steckenpferde, auf denen wir rumreiten. Und da kommen wir uns nicht in die Quere in unseren Sachen.
Stimmt eigentlich, wie wir die Woche durch Berlin gelaufen sind, auch so, wir haben ja ein bisschen mit Choking Hazard gedreht und sowas, und da kam uns immer wieder das Gerücht entgegen, der Prinz Pi, der hat eine richtig geile Star Wars und He-Man Sammlung, stimmt es?
Hat er, natürlich. Er hat auf jeden Fall, He-Man hat er komplett.
Also, hast du komplett?
Habe ich komplett.
Boah.
Aber ich habe es jetzt halt nicht so quasi
auf Karte oder
in Box, weil das ist sowas, das mag ich nicht so. Also ich finde, wenn du ein richtiger Sammler bist und du betreibst es halt auch irgendwie so vielleicht, um irgendwie einen Wert zu haben, der jetzt nicht nur für dich ist, sondern der quasi auch, den du irgendwie nochmal wieder verkaufen kannst oder so, dann macht das Sinn. Aber ich bin so jemand, ich mache das immer nur für mich selber und ich will das dann auch anfassen und quasi irgendwie so damit spielen oder halt das irgendwie bewegen und die Funktion mir angucken, die ich dann geil finde. Und ich fände es dann irgendwie schade, wenn es einfach nur so in der Box ist. Wobei ich sagen muss, ich finde gerade beim Masters of the Universe sind halt die Verpackungen halt auch schon so eine eigene Kunstform, ne? Das ist ja bei vielen so ein Sache.
Voll, ich liebe das Verpackungsdesign von Masters. Ich bin zum Beispiel bei Ghostbusters ganz krass drin.
Ja.
Ich sammle die auf Karte, also ich sammle die auch lose, aber ich sammle sie auch nochmal auf Karte komplett, alles mit Packung. Aber das hat gar nicht so was mit diesem Wiederverkaufswert zu tun, weil ich glaube, dass ich es nie verkaufen werde. Also
ja,
deshalb ist zumindest in meinem Kopf ganz weit hinten. Ich liebe einfach die Ghostbusters und das Zeug war halt meine Kindheit. Und ich finde das so krass. Wenn ich so eine Verpackung sehe, weiß ich noch genau, wie wir damals in Alkmaar in Holland waren und meine Mutter mit mir in den Intertoys gegangen ist und wir standen vor dieser Wand und sie hat gesagt, such dir was aus. Also
ja,
das ist so, das löst in mir so alte Gefühle aus und deswegen stehe ich voll drauf, Sachen in Verpackung zu haben, aber ich mach's gar nicht so sehr. Und weil ich finde, dass auch oft Sachen auf Karten sehr schön aussehen.
Also klar, wenn man das so jetzt so als Deko bei sich hat, dann auf jeden Fall.
Aber Masters-Figuren sind halt auch mega.
Ja, total. Also es ist für mich so eins der kreativsten oder am kreativsten gestalteten und innovativsten Spielzeuge damals gewesen. Auch so die Namen, die sich ausgedacht haben. Voll. So Star Wars und Masters of the Universe sind beides für mich so Sachen, dieses Design der Namen, das ist so geil. Wenn du irgendwie Wrestler werden möchtest oder irgendwie Rapper, so du könntest dich bei Man at Arms ist schon irgendwie so ein krasser Name, so oder Stone Dar oder so. Da gibt's so viele Beast Man, da gibt's so viele geile Namen, die du dir sofort
irgendwie
klauen
konntest. Diese geilen haptischen Eigenschaften der Figuren, also das
ja,
ist halt auch
voll.
So, weißt du, dass die Haare hatten und die Wasser spritzen konnten. Die waren halt einfach gut gemacht. Viele Figuren später waren so, die waren halt immer einheitlich, aber He-Man hatte halt immer so eine krasse Idee hinter jeder Figur, das liebe ich halt so.
Genau, es war immer irgendwie eine Innovation dabei und das hat es dann auch immer total spannend gemacht so. Und bei Star Wars, das ist ja eher so, sage ich mal, sehr naturalistisch. Also die Figuren sind ja wirklich versucht gewesen, also jetzt in diesen Originalspielzeugen das und auch jetzt in den neuen, das so nachzubilden, wie die halt irgendwie im Film aussahen. Also jetzt, dass es anatomisch korrekt ist und von den ganzen Proportionen her und so. Und das finde ich auch super geil, weil ich halt irgendwie diese Atmosphäre von den Filmen nach wie vor, das ist für mich so, also für mich sind die Star Wars Filme, die ersten drei, das ist halt so meine Bibelsaga, so. Das ist für mich, wenn ich nur irgendwie drei DVDs haben könnte oder drei Blu-Rays oder so, dann wären das halt diese Filme und vielleicht noch Indiana Jones. Wobei Indiana Jones halt nie irgendwie so ein Merchandise hatte, ne? Und nie irgendwie so eine so
wenig schöne Sachen, geht aber auch gar nicht so. Star Wars gibt halt viel mehr her. Also
es gibt halt von Indiana Jones einen sehr geilen Flipper oder mehrere geile Flipper. Und Flipper ist sowas, da hatte ich leider noch nicht so die Kohle dafür, um damit anzufangen. Oder sozusagen auch irgendwie den Raum, um die irgendwie aufzustellen.
Ich habe einen Flipper mir gekauft vor 2 Jahren.
Welchen?
Episode 1.
Auch sehr geil. Ich meine, der Terminator 2 Flipper ist natürlich auch super krass.
Mega, mit der Knarre.
Ja.
Aber Indiana Jones hat auch eine Knarre.
Indiana Jones hat auch eine Knarre, ja. Aber so Flipper wären dann für mich so halt so, sag ich mal, so die Königsliga. Also wenn ich mir irgendwann so beweisen wollen würde, okay, jetzt habe ich es geschafft und habe jetzt hier irgendwie eine große Wohnung oder ein großes Haus, wo ich mir irgendwie so Sachen reinstellen könnte, dann wären wahrscheinlich Flipper so das Ding, dass ich so drei richtig geile Flipper hätte oder so. Das wäre für mich so ein totaler Traum. Weil ich finde, Flipper, die haben halt irgendwie so, wenn du die so zockst, die haben halt noch so was sehr, sehr Körperliches so an sich, ne? Du stehst halt davor und stößt mit deinem Becken animalisch gegen das Gehäuse, so. Das hat halt irgendwie so was sehr, sehr man-mäßiges, ja.
Voll, aber bei mir im Kopf war auch immer so, wenn du mal irgendwann so ein bisschen, wo du dir sagen willst, du hast es geschafft, kaufst den Flipper. Und dann war es vor 2 Jahren so nach der Nukulatur so, ich kaufe mir jetzt einen Flipper. Leute. Mega Bock auf einen Flipper.
Merch-Millionär.
Und dieses Jahr ist jetzt mein großes Ziel, weil ich gucke mich gerade um. Ich bin voll interessiert an so Arcade-Automaten. Ich liebe Arcade-Automaten. So, ja, also so voll. Der ganze, so vor allem Lightgun-Dinger und so.
Sehr geil, ja.
Und jetzt werde ich mir wahrscheinlich dieses Jahr einen House of the Dead-Automaten gönnen mit Lightguns. Und das ist halt so mein absoluter, also neben Flipper der nächste große Traum. So, weil ich stehe halt voll auf so einen Scheiß.
Das kann ich voll nachvollziehen. Also bei mir war das so, dass ich halt irgendwie, als ich ein Kind war und als Jugendlicher, ich hatte halt, als Kind hatte ich halt nicht die Sneaker, die ich gerne haben wollte, weil meine Eltern hatten einfach nicht die Kohle und hätten das auch halt irgendwie niemals eingesehen, irgendwie so viel Geld dafür auszugeben. Weil du bist ja, wärst ja auch irgendwie unersättlich gewesen. Es hätte ja nicht irgendwie bei einem paar Jordans aufgehört, sondern es wären halt irgendwie alle Jordans gewesen. Und auch bei den Spielzeugen ist es natürlich so, als Kind, du hättest natürlich gerne alle Figuren gehabt. So. Und darum hatte ich halt keine. Und dann musste ich das halt irgendwann alles mal nachholen. Und ein so ein Ding, was halt für mich in meiner Jugend, als ich da angefangen habe, so Videogames zu zocken, da war halt so das absolute Nonplusultra, war halt das Neo Geo. Das war ja quasi so direkte Arcade-Automaten für zu Hause zu spielen, halt mit so krasser Grafik und so.
Das war Wahnsinn. Mit den großen Disketten, also ganz groß, also große Cartridges gehabt. Der Pfeffer hat zum Beispiel eins mit den großen
Hüllen. Genau, ja. Habe ich mit ihm schon oft doch drüber gesprochen. Sehr neidvoll. Ja,
der ist da voll drin. Und der Typ, der uns da auch, oder ihn auch vor allem mit Spielen versorgt, der ist auch der diese Arcade-Automaten aus Japan rüberschippt. Total irre.
Ja, geil.
Die haben auch diese Otaku-Lounge in Saarbrücken. Das ist echt krass. Ja.
Ja, viel davon ist halt natürlich irgendwie ganz klar irgendwie so ein Nachholen von Sachen, die man irgendwann nicht hatte und die man sich dann so als Erwachsener dann leisten kann, um dann nochmal sozusagen das, was man als Kind nicht ausleben konnte, das halt nochmal nachträglich auszuleben natürlich. Aber ich finde, dass, also für mich hat das irgendwann so einen Punkt erreicht. Ich habe dann zum Beispiel so Turnschuhe gesammelt und dann kommst du halt auch irgendwann an den Punkt, wo du die gar nicht mehr alle tragen kannst und wo du dir auch so denkst, okay, krass, scheiße, wenn ich jetzt dieses Paar hier, was irgendwie bei eBay den und den Wert hat, wenn ich das jetzt irgendwie einmal anziehe, dann ist das halt irgendwie nur noch die Hälfte wert. Und das ist genau der Punkt, finde ich, wo irgendwie dein Besitz ankommt, anfängt, so dich selber zu besitzen.
Ja, voll.
Und wo du dann, also wo ich mich dann so als Typ irgendwie schlecht gefühlt habe, wo ich dann gesagt habe, so, ey, das will ich jetzt nicht, weil irgendwann stacke ich jetzt halt hier irgendwie diese ganzen Kartons und die belasten mich halt nur. Ich meine, die stellen vielleicht irgendwie so eBay-Money da und vielleicht ist es auch irgendwie eine Wertanlage oder was auch immer so, aber ich kann es einfach nicht benutzen so und das blockiert mich dann so und dann ist es halt besser, das irgendwie gar nicht zu haben und das genauso ist es halt für mich dann mit so geblisterten Spielzeugen so, weißt du? Weil ich dann so das Gefühl hatte, okay, die müssen jetzt halt immer auch so wie aus dem Ei gepellt aussehen, sonst ist scheiße. Deswegen habe ich die immer dann aufgemacht.
Du hast dir doch erst so ein teures Spiel gekauft, ne? Spielst du damit überhaupt?
Was denn, Earthbound?
Ja.
Nö.
Steht auch nur rum, ne?
Ja.
Das ist komisch, das verstehe ich einfach nicht.
Das raffst du nicht, ne? Nee,
das kapier ich so gar nicht.
Du bist da gar nicht drin, so. Ich habe jetzt zum Beispiel, also Earthbound, kennst du vom Super Nintendo, dieses, was nur in den Staaten rauskam mit Spieleberatern und sowas, und da habe ich, bei uns, wir haben so einen ganz komischen Laden, du würdest ihn lieben, heißt Kuschelmuschel, er ist in den hintersten Ecken hinter Hanau, in so einem ganz kleinen, und die Typen waren schlau, die haben sich nämlich in den 90ern gedacht, oder schon Anfang der 90er, Ende der 80er, wir kaufen jetzt mal das ganze Spielzeug auf und lagern das, weil sie Sammler waren und so, aber sie haben gesagt, wir lagern das und haben so einen ganzen Dachboden vollgeschmissen mit Zeug, Turtles, Ghostbusters, was alles so drin war, Connectables und Goblins und den ganzen Scheiß, Star Wars natürlich auch. Und die haben dann irgendwann einen Laden auch draus gemacht, das Kuschelmuschel, auch mit Videospielen und sowas. Und die sind, das ist einmalig in Deutschland, das ist unfassbar. Du gehst da rein und das ist einfach wie ein Spielzeug. Und die Preise sind auch fair. Also die Preise sind nicht so, dass du sagst, okay, die sind so, die haben auf eBay geguckt und mal irgendwie das einfach abgeschrieben, sondern die sind so menschlich. Und die Jungs sind halt auch sind so richtig so, hä, so, weißt du, ah ja, hallo. Und das ist verrückt. Das Kuschelmuschel ist wirklich verrückt. Inzwischen sind, die haben sich aber gestritten. Die sind so, und die sind im hintersten Kaff, Alter, sind nur böse Onkelsticker auf den Heckscheiben von den Leuten und sowas. Also es ist wirklich so, ist sehr crazy alles so.
Nice.
Aber, und dieser Laden ist auch nicht besonders schön, aber es ist schon irgendwie, hat Charme, aber es ist nicht besonders schön. Es riecht auch immer so ein bisschen so, ja, der ist schon ein bisschen alt. Und dann haben sich auch noch vorletztes Jahr gestritten und haben jetzt zwei Läden. Der andere ist dann einfach 100 Meter, ist einfach nochmal so ein Laden. Also du hast einfach in einer Straße mitten in so einem Kack-Kaff, wo 100 Leute wohnen, zwei so Läden. Und da kriegst du halt so krasses Zeug. Und
mega geil.
Und da gehst du hinten ins Lager rein und siehst halt Sachen, wo du denkst, warum habt ihr nicht? Ich bin letztens irgendwann durchgestolpert und war dann so, auf einmal stolper ich eine Kiste, mach die auf und waren einfach original verpackte Biker Mice from Mars drin. Und ich war so, was? So, Digga, das ist seit, warum? Ja, die nehme ich dann mit. So, und das ist dann, habe ich halt original, ich stehe da halt drauf. Also so.
Klar, ich verstehe das voll. Es ist halt so, man lebt in so einer Welt, ne, wo irgendwie so krass viele schlimme Sachen irgendwie passieren und auch so viele Sachen passieren, die man einfach überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Irgendwie so, also allein wenn du dir halt irgendwie so die große Politik anguckst, du sitzt halt irgendwie wie so ein Typ irgendwie im Kino und denkst dir so, what the fuck, das kann doch jetzt irgendwie nicht passiert sein, und es ist aber dann halt doch passiert. Und es ist schwierig, das irgendwie so zu bewältigen, dieses ganze Chaos, was da irgendwie entsteht. Und es ist dann halt natürlich nichts Geileres, als wenn du dir irgendwie so ein Stück Kindheit, was quasi noch heil ist und was original verpackt ist und was für dich irgendwie so was ganz, ganz Unberührtes und so, was so ein ganz krasses Zuhausegefühl halt voll hat, wenn du dir dann halt irgendwie diese originale Turtles-Figur da irgendwie kaufst, die du halt das letzte Mal als Sechsjähriger gesehen hast, und du bist dann halt in dem Moment wieder dieser Sechsjähriger, der halt irgendwie keine Sorgen hatte, außer dass er halt nicht diese scheiß Turtles-Figur hat, und jetzt hast du sie und dann bist du halt der Sechsjährige, dem es total gut geht, so. Und das ist natürlich ein super, super schöner Mechanismus, so. Ich finde dem, also da kann man auch überhaupt nichts Negatives dran finden.
Ja. Endlich mal einer, der mit.
Ja, okay.
Endlich mal einer, der hier so eine.
Endlich mal einer, der das ja, okay, schön.
Der so einen philosophischen Unterbau liefert.
Ja, das war echt.
Oh, perfekt, ey. Jetzt kann ja, ich noch besser begründen, okay. Das spiele ich mir raus. Jedes Mal, wenn meine Mutter wieder fragt, was hast du denn gekauft? Oder guck mal, guck mal, was Friedrich gesagt hat. Ganz
ehrlich. Ich gebe dir das nochmal so als so 20-sekündige WhatsApp-Nachricht.
Ey, Leute, ist so, nicht wie Shoutout, so, hey, was geht ab, jetzt Prinz P kauft die Rockstar-Platte, sondern so, Leuten begründen, warum.
Ey, Mama von XY, pass mal auf, ich erkläre dir das jetzt, warum das völlig okay ist, dass der gerade 300 Dinger hingelegt hat hier für den Mint Never Used Figur XY.
Wir haben ihm jetzt auch so eine Kategorie gegeben, weil er hat gar keine Ahnung, der kriegt er immer, muss dann immer mit verschiedenen Promis Päckchen auspacken. Das hat er gestern mit Timo zum Beispiel gemacht oder mit Azim J. Und das ist halt einfach super lustig, weil beide einfach keine Ahnung haben, auch gar keinen Bezug zu dem Thema. Und dann müssen die zusammen Sachen auspacken. Wir geben ihnen halt irgendwelche dummen Spielsachen.
Weil das ist halt Haram, ne? Ich glaube, es kommt der Tag, ja, da werde ich dir schon, fertig gemacht dafür.
Wir suchen dir schon Sachen raus, die jetzt nicht, wo die Leute nicht so Haram sind. So. Also wo es noch geht. So. Ist aber ganz lustig, wenn Leute es halt so empfinden wie wir und so Leute wie du.
Ach, für mich ist das immer eine geile Welt, in die man so eintaucht. Also ich finde, das macht das begeistert mich so sehr, in irgendwie sowas reinzugehen und mich da so bis ins letzte Detail irgendwie reinzunörden. Egal, was das jetzt ist, ne? So, ob das jetzt irgendwie nur Spielzeug ist oder irgendwelche Geräte oder was weiß ich, wie irgendwie Autos oder Uhren oder sucht sich ja immer so neue Topics so und, oder irgendwie Kochen so. Das ist von mir so eine totale Leidenschaft. Und es ist einfach irgendwie schön, es erweitert irgendwie deine Welt und du hast dann immer so viele Anekdoten auch, die irgendwie damit so einhergehen, so. Das finde ich voll geil.
Voll. Du bist ja auch Koch.
Ja, ich bin auch Koch.
Du bist Koch?
Ich bin Koch, ja.
Das siehst du.
Eigentlich könnten wir nochmal.
Also du bist ausgebildeter.
Wenn du Lust hast. Ja, ja, klar.
Professioneller
Koch. Ja, ich bin professioneller Koch, ist richtig. Ja,
nice. Ganz genau. Koch-Podcast.
Ja. Ich habe noch mit einem Sternekoch aus Mannheim, mache ich noch einen Podcast zusammen.
Ah, mit wem denn?
Dennis Meyer heißt der Gute. In der Emma Wolf kocht er. Das ist in so einer Mall unten drin.
Aber so eine
Edelmall. Also das ist, da gibt's alles Mögliche. Dann gehst du unten rein so und denkst eigentlich, was kommen hier noch, die Klos und so eine Fressecke halt. Und dann zwischendrin ist halt so die Emma, so super schön, ganz kleines Restaurant.
Ah, geil.
Mega nice, ja.
Da kannst du richtig gut essen. Also ist halt auch dementsprechend so, aber das lohnt sich halt schon so. Ja. Nochmal ganz kurz, weil wir gerade bei, ich weiß, tut mir leid mit Figuren und so,
nee,
aber Star Wars.
Ja, Star Wars.
Star Wars ist ja auch ein sehr plakatives Thema, aber ist ja jetzt auch gerade wieder ein sehr aufkommendes Thema. Sammelst du auch, was sammelst du da? Weil ich meine, Star Wars ist ja nicht, ich finde Masters ist so überschaubar noch und Star Wars ist ja todesunüberschaubar. Also
ich muss sagen, ich sammle mittlerweile nicht mehr aktiv. Ich habe halt irgendwie viele von den ganz alten Sachen, natürlich nur von den ersten drei Teilen so, und dann hat es irgendwie bei mir aufgehört. Und ich denke, was für mich nochmal so ein Item ist, ich will halt nochmal so diesen Life-Size Han Solo in Carbonit haben fürs Wohnzimmer.
Jo.
Aber das ist dann halt auch so, also dann reicht's halt auch so. Also ich finde so, es gibt Games, die hast du halt irgendwann durchgespielt für dich persönlich. So. Und was mich bei Star Wars so ein bisschen stört, ist, dass der Mechanismus, der in den alten Star Wars Filmen immer irgendwie so der Erfolg war, dass der nicht mehr so da ist. Weil in den alten Star Wars Filmen war das ja so, du hattest halt irgendwie Luke Skywalker, das war halt irgendwie so ein Bauerntrottel vom Arsch des Universums sozusagen, und der hatte überhaupt gar keinen Plan, was so in dieser Galaxie so abging. So wie man so als junger Mensch das ja auch nicht hat. Du hast ja auch keinen Plan, was so in der großen weiten Welt abgeht, und du kommst halt auch immer aus irgendeiner Ecke so. Auch ich irgendwie aus der Hauptstadt hier komme irgendwie aus sozusagen eigentlich auch irgendwie aus einem Dorf. So, ja. Und du guckst dem halt irgendwie über die Schulter. Und der fragt halt andauernd, der fragt halt so, ey, was ist denn das Imperium und was ist denn diese Macht und so. Und dann wird ihm das halt irgendwie erklärt und so vorgeführt. Und wenn du das so über seine Schulter so als Zeuge irgendwie wahrnimmst, dann nimmst du das genauso für bare Münze, wie Luke das halt irgendwie für bare Münze nimmt. Es wird halt für dich immer plausibler. Und diese neuen Filme, die sind halt irgendwie so ultra kompliziert so. Die sind halt irgendwie eher so wie so ein Wirtschaftskrimi so. Ja, da ist irgend so eine Handelsföderation und da gibt's jetzt irgendwelche Zölle und irgendein Embargo und dann werden da irgendwelche Botschafter entsandt und so. Und das ist halt irgendwie so, als wenn du die Wirtschaftswoche liest so. Das ist halt irgendwie, das ist halt einfach irgendwie so voll nicht interessant. Das ist halt irgendwie so, ja, BASF will jetzt halt irgendeinen anderen Konzern übernehmen, aber hat halt nicht geklappt und jetzt gibt's irgendwie Strafzölle im Iran mal wieder wegen irgendwelchen Uranabbauten und man ist dann halt so, ja, okay, so what?
Das stimmt, aber das merkst du, wenn er bei Episode 1 am Anfang der Text hochfährt, ich hab den noch nie verstanden.
Nee.
Den Film habe ich schon so oft gesehen, weil er halt genau mal in die Jugend reingekrätscht ist, in Episode 1 dann damals halt auch nicht so schlecht fand wie viele andere, aber es war halt einfach so, dieser Text hoch, du warst immer so, aha, so, ja. Handelsföderation, dies, das. Ich finde, das haben sie bei Episode 7 wieder.
Das haben sie gut hingekriegt. Episode 7 ist schon gut, auf jeden Fall.
Episode 7 war wieder so, okay, verstehe ich.
Ja, so J.J. Abrams, der regelt das halt easy so. Der hat auch wieder dieses Dreckige da reingebracht, ne?
Ja, voll.
Und so ein anderes Ding war halt auch irgendwie bei den ersten drei Episoden, das war halt irgendwie so auf sehr, sehr hohem Niveau, aber dennoch amateurhaft, weil die haben halt irgendwie so Sachen gemacht, die hätten auch total schief gehen können, weil die hat ja vorher noch keiner gemacht. So zum Beispiel irgendwie so diese beiden komischen Roboter, so von denen der eine halt im Endeffekt kein Gesicht hat und trotzdem einfach für dich zu einem Charakter wird. Und heutzutage, wo Walt Disney das irgendwie übernommen hat, da werden dann halt irgendwie vorher erstmal 1000 irgendwie, so weiß ich nicht, Zielgruppenanalysen irgendwie betrieben und man überlegt sich, okay, wie kann man halt auch die ganz, ganz jungen Kinder irgendwie hinkriegen und wie könnte man halt irgendwie so einen zeitgemäßen Chewbacca erschaffen, und dann kommt halt irgendwie so Jar Jar Binks raus, der halt einfach mal so der krasseste Idiot ist, der in diesem ganzen Universum rumläuft. So.
Jetzt wird's interessant für mich. Max ist ein sehr großer Jar Jar Binks Fan.
Du bist Jar Jar Binks Fan? Was zur Hölle?
Deutschlands größte Jar Jar Binks Sammlung. Ey, einer muss sie haben, so. Da reichen drei so Fächer. Hast du gesagt? Mehr ist es auch nicht. Ach nein, ich glaube, da habe ich manchmal so, das ist ja, ich bin ja auch deswegen, glaube ich, großer Adam Sandler-Fan, weil ich einfach manchmal, ich hab manchmal
so. Aber Jar Jar Binks ist so rassistisch auch. Der ist halt irgendwie so, wie man irgendwie so ein Reggae-Afro-Amerikaner parodieren würde, so.
Das ist auch einfach Jar Jar, so, weißt du?
Ja, genau. Es ist, allein der Name ist schon total rassistisch, so. Mit diesem Pseudo-Patois.
Stimmt, ey. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das fällt dir als Kind halt nicht auf. Als Kind findest du einfach nur witzig. Und denkst, ja, der ist ein bisschen goofy-mäßig.
Ja, das ist halt so ein bisschen zurückgeblieben.
Ja, das ist ein bisschen zurückgeblieben. Ja, es, ich meine, sie haben es ja Gott sei Dank die Nummer begriffen, so, obwohl ich dann fand, ich fand Hayden Christensen 10.000 Mal schlimmere Entscheidung als Jar Jar Binks, so. Also ich glaube, dass man da.
Ja, okay,
glaub, da, Episode dir, 1
muss ich
bis
dir
3,
auch recht geben.
Hä?
Da muss ich dir auch recht geben.
Episode 1 bis 3 hat viele Fehler gemacht und Jar Jar ist für viele Leute einer davon, den ich auch komplett nachvollziehen kann. Das, bei mir spielt da kindlicher Charme mit rein, dass ich sage, so, ich kann es denen verzeihen. Aber ich habe die jetzt letztes Mal wieder geguckt, also Episode 2 ist mit Abstand der schlechteste Teil von allen.
Finde ich auch. Voll.
Also das ist einfach, auch, also auch, dass kein einziger Klonkrieger da rumrennt und einfach mal eine Rüstung trägt, sondern dass die alle animiert sind. Das finde ich so schlimm.
Ja.
Und das haben sie halt jetzt wieder kapiert. So, wie hat
das Episode, hat diesen Real-Life-Touch.
Also Episode Dreck. 7, Heinz, hat dir schon gut gefallen.
Voll. Ich fand bei Episode 7 mehrere Sachen gut. Also was, das Einzige, was mir wirklich nicht gefallen hat, dass es halt eine 1:1 Übersetzung von Episode 4 war.
Ja.
Weil es war halt irgendwie so alles nochmal eine Nummer größer. Was ich sehr, sehr cool fand, war hier, Kylo Ren. Also
Kylo Ren lieb ich.
So einen super guten Charakter. Und was, also was, wo ich letztes Jahr am meisten gelacht hatte, war dieses Saturday Night Live Ding, Boss, Undercover Boss at Work, Kylo Ren,
Adam Radio Driver Technician. Halt auch unfassbar lustig so. Adam Driver, eh großartiger gut. Schauspieler. Das ja. Ding war richtig, richtig gut. Und das kam mir kurz danach. Und ich finde, damit hat Disney so krass bewiesen, dass sie auch irgendwie mit dem Thema so humoristisch umgehen können inzwischen so.
Voll, aber es gibt auch so diese Anfangssequenz, wo sie so in dieses eine Dorf kommen und dann halt so die gesamte Dorfbevölkerung einfach so in Kreis stellen und exekutieren. Ist halt so die erste Szene in diesem neuen Star Wars Universum, wo du so das Gefühl hast, ey, die sind wirklich fucking böse, so, die sind so nothing to fuck with, so, die killen halt einfach hier so alle Zivilisten und das ist halt für die so nothing, so, und da wird das Imperium wieder böse, so, finde ich, und auch da hast du so ein bisschen irgendwie so das Gefühl, du hast halt wieder irgendwie so ein Charakter in Form von Rey, was ich auch gut finde, dass es mal eine Frau ist, so. Ich habe ja extra für meine Tochter das Rey-Kostüm für ihren ersten Fasching gekauft.
Sehr schön.
Weil das ist ja im Star Wars-Universum, sind ja halt Frauen jetzt auch nicht immer so die starken Charaktere gewesen. Ne? Also du hattest irgendwie Mon Mothma, die ja so die Rebellions-Merkel ist. Auch quasi so einen merkelhaften Haarschnitt hat, wenn man drauf achtet. So.
Die hat nochmal einen schönen Auftritt, hat jetzt in Rogue One ganz kurz. So.
Ja, aber die eigentlich sonst jetzt auch nicht irgendwie so mega präsent war. Aber nee. es war schon irgendwie so ganz cool, dass da irgendwie so eine Frau so die Leaderin ist. So. Und aber Leia ist halt immer irgendwie so leicht trottelig gewesen und küsst große halt Klappe, ihren Bruder und so. Ja, genau. Und lässt sich aber dann halt irgendwie von Han so, der halt so der Ultra-Shovi ist, so halt super dominieren, so. Also ist ja auch okay, so, weil ich meine, er ist halt Harrison Ford, so, was will man machen, so, weißt du? So, er ist halt so ein krasser Typ. Aber ja, ich finde das gut auf jeden Fall, dass es da so einen weiblichen Hauptcharakter gibt und dass auch sie halt irgendwie so von so einem Hinterwäldler-Planeten kommt und halt so überhaupt gar keinen Plan hat, so richtig.
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was jetzt passiert in Episode 8. Also ich kann mir überhaupt nichts ausmalen. Ich bin damals mit sehr erfreuten Emotionen aus Episode 7 raus, habe ihn direkt nachts nochmal geguckt. Ich habe morgens eine Pressevorführung gesehen. Abends war dann die offizielle, um 12 Uhr die offizielle Premiere.
Ich glaube, ich habe ihn auch viermal geguckt im Kino.
Und es war wirklich so, okay, krass. Und jetzt bin ich gespannt. Und Rogue One halt letztes Jahr nettes Häppchen zwischendurch. Wie fandst du den?
Ich fand, Rogue One ist halt ein richtiger Vietnamkriegsfilm, ne? Also der hat auch so, alle Helden sterben. Das finde ich irgendwie für einen Disney-Film mal gut, so. Ich fand, es war einfach ein guter Kriegsfilm, so.
Ja, diese auch Schlacht, wenn ich schon, so die letzte Dreiviertelstunde.
Fand ich auch sehr gut. Ich fand auch, wie die halt so quasi so schon in diesem Shuttle sitzen. Das hatte halt voll was, wenn so irgendwie die so Full Metal Jacket mäßig so im Helikopter sind und du weißt halt so, okay, von denen wird halt keiner zurückkommen. Mhm. Du hast halt irgendwie so diesen trottligen Typen, der halt irgendwie so Kung Fu kann, aber halt irgendwie so doch die Macht nicht so richtig auf seiner Seite hat und so. Und den Schauspieler, den liebe ich auch, weil ich mag halt Ip Man total gerne und den spielt er ja auch. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt.
Riz Ahmed?
Nein.
Achso, nee, sorry.
Donny O'Sullivan.
Es ist so ein sehr, sehr dünner Asiate.
Ja.
Schon etwas älter.
Donny heißt er auf jeden Fall. Ich weiß
auch
nicht,
mit dem Stock. Den mag ich sehr, sehr gerne. Und ich fand auch diese Stadt, wo sie diese Kyber-Kristalle abbauen, die fand ich sehr gut gemacht. Ich fand dieser Panzer, der da durchfährt, der war für mich wieder wie so ein altes Star Wars-Spielzeug. Der war irgendwie nicht so richtig fertig designt, der war so ein bisschen kantig, der war einfach nicht irgendwie so durchdacht und so glatt. So in Episode 1 und 2 diese stromlinigen, förmigen Schiffe, die halt so 1:1 aussahen, so wie die SR-71 Blackbird, dieser früher das schnellste Flugzeug der Welt, ne? Also der hatte genau diese gleichen Triebwerkseinlässe und so und die gleiche Form von den Flügeln und so. Das fand ich irgendwie so, nee, das war irgendwie so, es sah aus wie so eine schöne Yacht, so, das hat irgendwie so im Star Wars-Universum nichts zu suchen, das alles dreckig. Die waren
super poliert halt. Also
zu poliert, ja.
Die ersten drei waren einfach zu poliert und das hat halt, das merkst du halt heute auch, wenn du es guckst, die sind nicht gut gealtert, auch weil die Computeranimationen dann halt doch nicht so stark waren. Es gibt eine Szene so in der Schlacht von Naboo am Ende, die sieht wirklich aus wie
Also, wie Realtime aus dem Computerspiel.
Also wirklich, wirklich. Ja. Ganz, 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 ganz schlimm. Und er fährt da so drüber, denkst du, das ist doch nicht fertig. Also das kann doch nicht, das kann doch keiner gesessen haben. Und George Lucas geht nochmal in irgendwie Episode 3 dran und baut eine schlechte Tanzszene ein. Episode 6 meine ich bei Jabba's Palast, diese Beyoncé-Musikszene, kennst du die? Furchtbar. Voll. Aber da geht er nicht nochmal dran. Arschloch.
Vielleicht traut er sich das nicht. Vielleicht ist das für ihn halt so wie, weißt du, wenn man manchmal irgendwie so ein Album gemacht hat, wo man einfach nicht stolz drauf ist, wo man sagt, okay, das höre ich mir jetzt auch nie wieder an. Ich bin einfach irgendwie, ne, kann ich nicht.
Hast du so ein Album? Einfach nicht sehen.
Habe ich so ein Album, tatsächlich mein letztes Album, was ich gemacht habe, das hieß Im Westen nichts Neues. Ja. Das habe ich gemacht, da war ich total, da hatte ich eine ganz, ganz schlimme Zeit und war so sehr, sehr depressiv. Und das habe ich, das verbinde ich halt mit dieser Zeit. Und irgendwie, wenn ich das höre, dann kommt das wieder so ein bisschen in mir hoch. Darum,
okay, nicht, weil du die Platte schlecht findest, sondern weil sie...
Nee, nicht, weil ich die schlecht, genau. Aber manchmal gibt das dann halt irgendwie schlechte... Vielleicht war George Lucas depressiv, als er Episode 1 gemacht hat. Und darum gibt es diesen überwitzigen Jar Jar Binks. So.
Den dummen Watto, Alter.
Ja, Guapo, ja, auch so richtig traurig.
Aber seid ihr da nicht nach Detroit geflogen, um das Video zu drehen so?
Ja.
Mega krass.
Ja, es war krass. Das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein hartes Erlebnis.
Mhm.
Also wir waren ja tatsächlich so richtig da im totalen Ghetto und haben da halt irgendwie mit so Leuten abgehangen in so einer Neighborhood und da halt auch irgendwie gedreht. Da kostete ein Haus mittlerweile so $20,000.
Wow.
Und vor den Häusern standen halt nur so die krassesten $100,000 Dings und die haben halt alle entweder Crack konsumiert oder halt verkauft. Und was ich das so krasse finde, so bei uns in Europa, da sind halt so Drogen, sind halt irgendwie so ein junge Leute-Ding. So
ja.
Vor allen Dingen, ne? Also du kennst hier quasi keine älteren Leute, die irgendwie so funktional arbeiten gehen, aber halt irgendwie nebenbei noch irgendwie krass auf Drogen sind. So. Das ist halt so ein Ding, das machst du halt hier irgendwie so, keine Ahnung, so zwischen 18 und 28 und dann fängst du dich halt in der Regel wieder oder du stirbst halt dran. Aber da ist es halt irgendwie so, da gibt es halt total viele Großmütter und Großväter, die halt irgendwie so sich Crack reinziehen und kriegen das dann halt irgendwie verkauft von ihrem Cousin, also weil halt jeder irgendwie damit drin hängt. Das ist so krass schlimm gewesen. Voll, voll. Und es ist da auch so, dass in Detroit gibt es nur so Mikro-Gangs. Also in vielen amerikanischen Städten ist es ja so, es gibt halt so sehr große Gangs, so weiß ich nicht, so Bloods und Crips in L.A. Und wenn du jetzt halt irgendwie Blood bist, dann kannst du halt schon mal so in allen Blood-Bezirken rumlaufen. Aber da hat dann halt jeder Block irgendwie so eine andere Gang, die halt mit jedem anderen Block auch verfeindet ist. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Freundin hast, irgendwie so 2-3 Blocks weiter, kannst du da halt irgendwie nicht hingehen. So, ist halt irgendwie richtig
super dumm für crucial. Tinder. Super, kannst du sau schlecht hindern einfach nur. Das kann ich mir gar nicht gut vorstellen.
Es ist für alle total dumm.
Ja, ja.
So. Und die haben halt auch nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag so an ihrer Ecke zu hängen und halt so ihren Block zu verteidigen. So. Die stehen dann halt so rum, haben irgendwie so jeder irgendwie so eine Knarre am Mann und dann halt irgendwie noch die hatten wirklich so ein Maschinengewehr auf so einer Lafette, so im Busch. So. Also so ein Ding, was du so auf so ein Pickup raufbaust und womit du dann halt so auf ein Flugzeug schießt oder weiß ich nicht was. Das hatten die halt so am Start. Und dann waren die halt so, ja, da hinten so der andere Block und so, die haben so Bazookas, so voll krass und so, das wollen wir uns vielleicht auch noch holen und so. Und man war dann halt so, what the fuck,
ja, Alter. Und wie konntest du dich da bewegen so? Also ich meine, wenn...
Wir hatten halt so, wir hatten so einen Location Guide, der hat damals für Eminem 8 Mile auch gemacht. Mhm. Und der hat uns halt da irgendwie hingebracht und die waren, also das sind natürlich irgendwie Typen so, die halt ihren Nachbar vom anderen Block sofort abknallen würden.
Ja.
Aber wenn du halt so erzählst, ja, ich bin halt so Musiker, ich komme halt aus Deutschland, dann sind die halt so, ah ja, Deutschland, Mercedes ist schon cool. Und dann so, ah, du machst Musik, so sag mal deinen Namen, dann googeln wir dich. Und dann sind die so halt so, okay, verstehe kein Wort, aber hat halt irgendwie ein paar Millionen Klicks, so schon nice. So cool, dass du hier vorbeischaust, okay. Lass mal Selfie machen. So. Und das ist dann halt irgendwie so, also es war halt irgendwie so witzig. Für die ist das ja auch so total komisch, dass halt irgendwie so ein kleiner Weißer irgendwie Mucke macht,
ja.
Wobei aber dann halt ja irgendwie so Eminem halt dann auch so der einzige super erfolgreiche weiße Rapper ist, der dann auch aus Detroit kommt, also so krass komisch ist es auch nicht, aber es ist ja halt schon eine Stadt mit einer sehr, sehr hohen nicht-weißen Bevölkerung. Also es gibt ja sehr, sehr viele Araber da zum Beispiel, sehr, sehr viel Schwarze natürlich und auch sehr viel Latinos so. Und du bist dann, also es ist auch total komisch, wenn du halt das Gefühl hast, dass du als Weißer so die absolute Minderheit bist. So, das hast du ja, also das hatte ich halt sonst in meinem Leben noch nie, dieses Gefühl. Du bist beim
Girlie.
Oh, ja, geht so. Aber weißt du so, also es ist so, es waren viele so, sag ich mal, sehr heilsame Erfahrungen oder Erlebnisse, die ich da irgendwie hatte. So.
Krass.
Auch krass, wenn das halt so die Autofahrerstadt schlechthin ist, so, dass halt voll viele Leute sich das dann nicht mehr leisten können und dann halt so mit dem Fahrrad fahren. Und da habe ich halt so eine Frau getroffen, die war halt so Lehrerin, die war so 50. Und die hat dann erzählt, ja, sie hat halt so einen Bike-Club mit ihren Freundinnen, weil die sich halt nicht alleine rumtrauen. Also nicht trauen, alleine irgendwie durch die Stadt zu fahren, sodass sie halt irgendwie auch als Frau, als 50-jährige Frau überfallen werden könnten. So. Und die fahren dann halt immer zu 20 irgendwie mit ihren Bikes zu irgendeinem Urban Gardening-Ding, wo sie dann halt irgendwie so ihr Gemüse anbauen, weil die sich das halt sonst einfach auch nicht leisten können. Und das ist halt für einen Amerikaner zu sagen, ey, ich steig auf ein Fahrrad in der Stadt, heißt halt so, hier sind halt die Dinge so seriously fucked up.
Das ist so krass, ne? Und in Deutschland behaupten Leute, es wäre unsicher, so auf den Straßen rumzulaufen, irgendwo auf dem Dorf, weil es so viele Flüchtlinge gibt. Das ist so heftig. Naja.
Ja, das ist schon echt krass. Und,
alle mal da hinschicken. Was hast du so zuletzt geschaut? Serienmäßig? Guckst du Netflix?
Voll. Also ich bin ja leider mit dem deutschen Netflix-Ding nicht so zufrieden. Ich bin wahrscheinlich einer der weltgrößten Rick and Morty-Fans.
Ja.
Das ist für mich so die geilste Zeichentrickserie des letzten Jahrzehnts so. Ich find BoJack Horseman ziemlich geil.
Ja.
So. Also was so Zeichentrick angeht, ich fand Westworld hat mir zuletzt sehr, sehr gut gefallen, weil ich es einfach so auch von der gesamten Ästhetik, so wie es umgesetzt war, super plausibel fand. Also oftmals sind ja so eine Serien nicht so plausibel, weil halt einfach irgendwie so die Effekte irgendwie nicht so geil sind und du so das Gefühl hast, okay, es ist jetzt einfach nicht so glaubwürdig. Also das hat so zum
eine unfassbare Ästhetik.
Ja, es ist, also das stimmt halt irgendwie so alles und auch die Schauspieler sind so cool und es ist so, ich will das jetzt halt nicht so spoilern, aber das ist so eine von den wenigen Serien, finde ich, wo du wirklich irgendwie dann so ein krasses Aha-Erlebnis hast und dann so zweimal so sagst so, ne.
Ich bin auch super gespannt, wie die zweite Staffel dann jetzt
weitergeht.
Ja. Also das soll ja wirklich da sich sehr erweitern. Wir haben das auch bei uns besprochen, wir haben es beide geguckt.
Voll.
Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt.
Ich fand halt immer Westworld, hat auf mich so wie hieß es nochmal, Cold Mirror, Black Mirror, was wir da immer noch geschaut haben?
Cold Mirror ist eine YouTuberin, Black Mirror.
Black Mirror. Cold Mirror, genau. Black Mirror, es wirkt immer auf mich wie eine riesige Black Mirror-Folge, aber mega krass ausgearbeitet und so. Ich glaube, Black Mirror wäre auch voller Ding, ich weiß nicht, ob du gesehen hast.
Ich hab Black Mirror gesehen, aber ich finde, Black Mirror ist irgendwie für mich so ein bisschen zu amateurhaft irgendwie fast gemacht. So.
Okay.
Also ich finde so, die Ideen da sind so cool, wenn du das so erzählen würdest oder das so als Buch lesen würdest, wäre es total interessant, aber ich finde, es ist irgendwie so ein bisschen so englisch gemacht und ich mag einfach irgendwie so, ich finde so englische Serien haben immer so einen billigen Look, auch so bei Sherlock, so das Licht, das ist einfach irgendwie immer billig so, bei BBC-Produktion zum Beispiel Peaky Blinders, auch mega geile Serie so von der Idee her und so, auch coole Charaktere, aber so das Licht in englischen Serien gefällt mir einfach irgendwie nicht und ich finde, die wirken dann auch irgendwie billo, so dann kann ich es nicht so ganz abnehmen, so.
Ja.
So, was natürlich sehr, sehr geil war erste Staffel True Detective, super geil. Ich finde, bei Fargo gefällt mir einfach die Ästhetik nicht von den weiteren Staffeln. Twin Peaks hat mich richtig wütend gemacht, weil das ist der letzte Scheiß, den ich jemals gesehen habe, die neue Twin Peaks Tweaks
Staffel. Aber die alten fandst du richtig krass?
Die alten fand ich unfucking fassbar.
Okay.
Ich habe noch nicht die neue gesehen. Ich lieb die alten Staffeln, weil sie halt was ganz Neues gemacht haben damals. Ich habe das auch erst vor ein paar Jahren
nach. Ey, das hat mir wirklich das Herz gebrochen, als ich das gesehen habe.
Echt, weil voll viele sind ja so krass begeistert.
Also Mann, ja, aber das sind halt irgendwie die gleichen Leute, die irgendwie immer so sagen, boah, Björk-Album, neues Björk-Album, so krass, so eine Megakunst. Und das sagen die halt nur, weil es halt irgendwie diesen intellektuellen Druck gibt, über manche Sachen zu sagen, dass es krass ist. Aber ja, keiner versteht es und keiner feiert es wirklich so. So ist es mit manchen Sachen. Die Leute trauen sich nicht zu sagen, dass es einfach scheiße ist. So ist es irgendwie, ist einfach so das Kaisers neue Kleider. So. Keiner würde das irgendwie sich trauen, irgendwie beispielsweise einen Scorsese-Film irgendwie richtig zu verreißen und zu sagen, Mann, der hat einfach eine schlechte Zeit gehabt, der hat es einfach verkackt.
Ja.
So. Also das fand ich, also Twin Peaks hat mich richtig, richtig aufgeregt und auch traurig gemacht. So. Ja, Fargo, wie gesagt, die neuen Staffeln fand ich nicht mehr so nice wie irgendwie die erste so. Also einfach so vom Setting. Sind natürlich noch immer irgendwo großartig. Aber die erste fand ich wahnsinnig gut, die erste Staffel.
Erste zählt auch. Wie ich gesagt habe, die dritte ist einfach nicht mehr so stark so. Und also ich finde halt aber Vaga finde ich unfassbar. Also hier diesen ekelhaften Typen, wie er sich so in seinen Zähnen so mit diesem die ganze Zeit rumpult, ihn finde ich schon krass. Aber also die dritte Staffel fand ich auch einfach nicht mehr so krass wie die erste.
Ja. Ja.
Aber es ist trotzdem ist so ein hohes Level bei Fargo.
Ja, also auf jeden Fall.
Du
fängst
auf einem hohen Level an zu jammern, finde ich, weil du, also allein schon, wie es gefilmt ist, wie gut es aussieht, was sie für krasse Bilder haben, was da für, also mit Symmetrie, alles so, das ist so geil.
Ja, die Bilder sind super schön.
Also die Bilder sind mega.
Aber wenn du sagst, weitere Staffeln, True Detective 1 war doch mega. Hast du die zweite gesehen?
Ja, die zweite war halt einfach nicht so gut wie die, wie die erste. So, die erste war halt auch wahnsinnig gut. Das lag aber natürlich auch an den Schauspielern, die gewechselt wurden. Ich bin natürlich ein unheimlicher House of Cards-Fan. Also, weil ich halt einfach so sehr mich mit ihm identifizieren kann. So.
Mit Frank Underwood?
Total.
Okay.
Also so, es ist halt, weißt du, er ist ja halt, so wie er sich halt wahrnimmt, als sozusagen Lonely Wolf, der halt irgendwie aus einer anderen Zeit kommt, der halt da irgendwie seine, naja, Intrigen schmiedet oder auch irgendwie Intrigen, die gegen ihn sozusagen vorbereitet werden, so verteidigen, so da kann sich doch irgendwie jeder Mann sozusagen sieht sich gerne als ihn. So, also auch wenn er jetzt halt vielleicht nicht irgendwie ab und an mal irgendwie seine geliebte Journalistin da irgendwie vor den Zug kickt, so, aber weißt du so, also es gibt viele Sachen, die sehr überhöht sind jetzt so.
Ja.
Aber dieses Ding, wie er halt irgendwie da auf alle Schicksalsschläge quasi reagiert und die irgendwie ablockt oder die irgendwie zu seinem Vorteil nutzt, so, das ist schon sehr. Das ist schon ein gutes Lehrstück, finde ich.
Also ich fand auch House of Cards, die erste Staffel, unfassbar krass. Dann habe ich irgendwann so, ich weiß nicht warum, es war mir irgendwann, vielleicht war es mir auch zu viel Input so, dann einfach so, was da alles kam und vielleicht bin ich auch zu doof, ich weiß nicht. Aber irgendwann war ich so, naja, Feierabend hier. So, aber die erste Staffel fand ich unfassbar krass. Auch dieses ganze, diese erste Folge, diese ganze Vorstellungsrunde, ich glaube, die habe ich mir 3-4 Mal angeschaut, so wie er da so drinsteht und ständig so in die Kamera lächelt und so, na, ich weiß ja, was eigentlich abgeht. So, ich bin hier der Boss, so, ich mache das alles so, ich ziehe die Fäden. Mega geil.
Ich habe 3 Staffeln gesehen.
Also Fargo ist schon, House of Cards schon auf jeden Fall eins meiner.
Bist du auch immer, bist du auf dem aktuellen Stand oder bist du dann auch mal, lässt du was schleifen oder bist du dass du versuchst schnell alles reinzuballern?
Ich baller das schnell rein. Ich meine, House of Cards ist ja tatsächlich die erste Serie, die tatsächlich am Stück rausgebracht wurde, ne? Sodass du halt dieses Binge-Watching machen
kannst. Klar, das war die erste große Netflix-Eigenproduktion.
Erste große Netflix-Eigenproduktion. Und es ist schon krass, wenn du irgendwie siehst, was Netflix irgendwie für Sachen jetzt mittlerweile reißt. So. Also es ist natürlich auch irgendwie viel Sachen dabei, die nicht so gut sind. Was mir auch ganz gut gefallen hat, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, es geht um so eine sehr, sehr unerfolgreiche YouTuberin, die so diesen krass roten
Ich weiß, was du meinst, Marina Haters Back Off
heißt es, glaube ich, ja. Das fand ich sehr, sehr gut, weil sie einfach sehr, sehr.
Ich fand, das war mir zu Napoleon Dynamite-mäßig. Und ich liebe Napoleon Dynamite, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme für alle Zeiten. Und ich fand, mir war das zu. Sie wollte zu sehr Napoleon Dynamite sein. Und deswegen fand ich sie manchmal ein bisschen. Das ist ja anscheinend, es basiert ja auf so ein. Eigentlich, sie hat ja wirklich so angefangen.
Ja, ja.
Sie ist ja ihre eigene Kunstfigur und hat daraus ja diese Serie gemacht. Den Typen fand ich ganz cool, den Onkel.
Ja.
Den fand ich ganz witzig. Ich wollte es mögen und ich konnte es irgendwie nicht mögen.
Okay.
War mir irgendwie zu komisch, war mir manchmal zu krass einfach, sie so mit ihrer, weißt du,
Zu überspielt.
Das war das, was zum Beispiel John Heder als Napoleon einfach 10-mal besser hinbekommen hat, finde ich.
Ja gut, das ist ein anderer Level, aber das ist halt auch irgendwie ein Kinofilm, ne, also.
Ja, aber was für ein Kinofilm, Alter, wie viel hat er gekostet? $30,000 oder so? Hast du ihn gesehen?
Klar. Aber ich glaube, so günstig war er jetzt auch nicht. Das war schon irgendwie so ein normaler Kinofilm. Aber ist ja egal, ist jetzt kein Blockbuster, du hast schon recht, ja. Ja, doch, klar, ist auf jeden Fall so ein Tourbus-Classic, ne? Also so halt irgendwie so einer der Filme, die man irgendwie so mitnimmt und dann irgendwie so guckt. Ich mag halt irgendwie seine Friese irgendwie mega. Also es ist halt irgendwie so Atze Schröder in cool.
Ja, ist einfach großartig. Das war für mich so ein Film, der hat bei mir so Klick gemacht. Was waren bei dir so Filme, wo du sagst, so, die haben so in einer gewissen Zeit deines Lebens dich so krass beeinflusst, auch vielleicht musikalisch?
Also der wichtigste Film für mich, jetzt so abgesehen von den Classics, so, ist Donnie Darko. Mhm. Das war ja auch so der erste große Film mit Jake Gyllenhaal, so, da war er noch sehr, sehr jung. Den fand ich halt so von seiner Ästhetik her sehr schön, von der gesamten Stimmung, die er so transportiert hat, so, und der ist ja auch so sehr, hat ja so sehr, sehr viele Ebenen und sehr, sehr viele so, weiß ich nicht, so Verschwörungstheorie oder so Alternative Reality Anklänge, aber verlässt halt trotzdem nicht irgendwie so richtig Einfach die Unterhaltung von so, so einem Teenie-Film der 80er. Ich fand, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, Stranger Things ist etwas, was mich mega weggeballert hat. Das war wahrscheinlich ästhetisch die beste Serie überhaupt. Ja. So. Dann bin ich ein mega großer Fan von Children of Man, weil ich finde, es gibt selten so dystopische Filme, die so realistisch wirken. Und es gibt da so diese eine Szene, da fährt er quasi mit einem Auto rum. Das kam so in dem Jahr, wo der Film rauskam, war das etwa nagelneu. Und die haben das halt so gealtert, dass das halt aussah, als wenn das halt schon so 20, 30 Jahre alt war. Und das war so, das hat einen so nah daran gebracht, fand ich. Das fand ich wirklich also ganz, ganz stark. Also Ronin ist für mich so ein All-Time-Classic, so für mich eigentlich der Film mit der geilsten Verfolgungsjagd so. Mhm. Und auch irgendwie so ein Gangsterfilm, wo jetzt halt die Gangster nicht so überhöhte, sag ich mal, Fantasiefiguren sind, so wie bei Scarface oder so. Also so Scarface ist ja halt irgendwie so total over the top und halt so Miami-Kokain 80er, 70er Jahre mäßig so und so Ronin ist halt so, da hast du so das Gefühl, das könnte halt jetzt hier und heute irgendwie in Europa stattfinden und du würdest es halt irgendwie gar nicht so mitkriegen, du würdest einfach nur irgendwie lesen, so Autounfall hier, Autounfall da, aber es geht halt im Endeffekt so der knallharte Real-Life-Action-Film ab, so das fand ich sehr, sehr gut. Was gibt's denn sonst noch so, was so richtig meine Classics sind. Ich bin halt totaler Science-Fiction-Film-Fan. Ich bin großer Alien-Fan. Ich fand Prometheus nicht so schlecht. Ich fand Covenant so schlecht.
Covenant war echt, das war auch, ich muss sagen, Alien war irgendwie so ein Ding, das habe ich in meinem Leben ganz lange, fand immer das ganze, also das ganze Giga-Geschichten, das ganze Design unfassbar, aber nie die Filme geguckt. Also einfach nicht aus, mir hat das Interesse gefehlt. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich sagte, das kann doch nicht sein, dass du noch nie Alien gesehen hast. Dann habe ich mir alle reingezogen, bin dann inklusive Prometheus und bin dann am nächsten Tag in die Pressevorführung von Covenant. Und das war wirklich schlimm. Also das war wirklich so, wenn du gerade auch alle gesehen hast, den Einser und den Zweier, ich liebe halt den Zweier. Also Aliens finde ich unfassbar. Es gibt für mich keinen Film, ist mehr 80er. So viele große Knarren, viele Aliens. Und was machen wir? Was ist besser als ein Alien? Sehr viele Aliens. Okay, wir brauchen sehr viele Knarren. Stirnbänder, 80s Soundtrack, los so, weißt du? Übergeil.
Und geile Schuhe. Geile Schuhe.
Und geile Schuhe.
Alien Stomper.
Diese riesen Reebok-Dinger.
Also was auch noch ganz, ganz wichtige Filme für mich sind, also ein Film, den ich bestimmt jedes Vierteljahr einmal sehe, ist halt Fifth Element. Ich finde da einfach so das ganze Design so mega krass.
War jetzt auch wieder im Kino sogar. Hast du es gegeben oder hast du drauf verzichtet?
Doch, habe ich geguckt.
Jetzt nochmal.
Also und wie hieß jetzt der neue Luc Besson-Film hier? Valerian. Valerian.
Stimmt.
War natürlich auch geil, aber auch mir so ein bisschen zu glatt. Also ich fand Fifth Element hat halt so krass viele Sachen auf die Karte gepackt. So, also erstmal diese ganzen Kostüme von Jean-Paul Gaultier. Großartig. So diese ganzen Charaktere, so dieser überdrehte Ruby Robb. Dann irgendwie, natürlich irgendwie so sie in ihrem Buddy, den er da irgendwie designt hat. Das ist halt auch einfach so ein innovatives Ding gewesen, was irgendwie danach irgendwie in so 5 Agent-Provokateur Bademoden-Kollektionen irgendwie ausgeweitet wurde. Dann natürlich irgendwie Bruce Willis, super cool. Diese Eulen in dem McDonald's-Kostüm, irgendwie der Wahnsinn, die ganze Stadt, der Wahnsinn, diese Junke, die da bei ihm am Fenster ist, um ihm da irgendwie die Nudeln zu verkaufen. So unglaublich geil, diese trottligen Aliens, die da in diese Pyramide irgendwie humpeln, um dieses Element da zu installieren. So geil. Dann natürlich von David Lynch Dune, auch mit glaube ich Jean-Paul Gaultier Kostüm oder war
den
das Dior,
gesehen.
Aber halt der Lynch Dune auch so geil, so eine geile Musik, so eine geile Ästhetik, so richtig geile Schauspieler am Start, also der Typ, der halt Agent Cooper spielt da ja auch die Hauptrolle, wie heißt der, Kyle MacLachlan, glaube ich.
Ich glaube ja, ich vergesse immer seinen Namen, immer.
Ja, und so etwa, so weht der Wind bei mir im Hause kaut.
Wir überlegen uns immer so, wir spinnen immer so Sachen rum und spinnen vor uns, was wir nochmal irgendwas machen wollen. Er will noch ein Buch schreiben, fertig machen und so weiter. Hättest du mal Bock, eine Serie zu schreiben oder so? Also einfach dich hinzusetzen und sagen, ich überlege mir ein ganzes Universum, schreib
voll
da und ja?
Voll. Also ich muss sagen, so ich habe ja so als so kleines Kind, ich habe ja immer so Konstruktionspläne für so Raumschiffe und so gebaut. Und ich habe auch tatsächlich so, ich hatte, also bei mir war das so, Mir hat immer so ein DIN A4 Papier hat mir nicht gereicht, da habe ich noch eins rangeklebt und dann noch eins und irgendwann waren das so 20 mit so Tesa zusammengebaute DIN A4 Papiere und ich weiß immer noch, wenn ich so mit einem Lineal was gemalt habe, dann musste ich das immer so alle 30 Zentimeter verlängern und ich musste dann immer unter dem Papier irgendeine Unterlage durchrücken, damit ich nicht so auf dem Teppich, also damit das so quasi noch ein sauberer Strich wird halbwegs. Und ich habe dann halt auch sozusagen mir so Universen überlegt, wie ich das mir so vorstellen könnte, so. Und ich würde, das muss so das Geilste sein, wenn du so die Möglichkeit hast, irgendwie so eine Welt zu erschaffen. Und bei mir wäre das auf jeden Fall irgendwie so ein Science-Fiction-Universum, was ich machen würde. Vielleicht nicht so ein ganz abgedrehtes, aber ich stehe so auf, ich bin so, also mein Lieblings-Comic-Zeichner ist Giraud, also Möbius. Und so Major Grubert und die hermetische Garage und so finde ich voll geil. Und das sind ja so Sachen, die sind so sehr nah an der Wirklichkeit dran, aber dann immer so in irgendeine Richtung so verdreht. So, also die Häuser sehen dann so aus wie auf der Erde, aber es steht so auf so einem völlig anderen Planeten und die Leute haben irgendwie so die gleichen Klamotten an, aber sind halt auch irgendwie in so einem ganz anderen Environment oder so. Sowas fände ich irgendwie so super spannend, so was daraus so für eine Komik quasi entstehen könnte, wenn du vielleicht irgendwie so eine Szene machen würdest, wo du halt irgendwie auf so einem Mond dann sowas so hättest wie so öffentliche Verkehrsmittel und es gibt halt so die gleichen Probleme, wie es halt auf der Erde auch immer gibt, so der Zug kommt halt nicht oder was weiß ich wieso oder der Fahrkartenautomat macht irgendwie Faxen, aber es ist dann halt irgendwie so auf dem Mond in so einem anderen Environment, sowas fände ich voll geil.
Ich würde es mir auch zutrauen.
Ja, genau, deswegen sagst du ja. Also ich meine, kann ich mir gut vorstellen, so dass das was für ihn wäre, so Childish Gambino-mäßig, weißt du?
Ich weiß nicht, wie ihr das so mit so bei euch haltet, so, wollt ihr noch was trinken? Ich meine, wir reden so die ganze Zeit. Ich hab Bier, Cola.
Hast du eine Cola Light?
Cola Light habe ich auch.
Dann will ich eine Cola Light nehmen.
Du willst Cola?
Cola?
Cola Light? Alright, kommt.
Jetzt müsst ihr das einspielen. Jetzt, ja, wir müssen, so, wir unterhalten uns einfach mal so.
Wir uns einfach ein bisschen.
Freunde, hier ist die große Denkerphase.
Ja. Das ist aber muckelig hier, ne?
Das ist muckelig.
Das ist schön Studio. Hier. Echt schönes, sanftes Licht. Eigentlich
mal ein schöner, großer Fernseher.
Ja. Riesiger Fernseher. Ich nehme ihn gar nicht als Fernseher, weil ich denke immer die ganze Zeit, das ist irgendwie so eine Wand. Einfach so groß.
Eine Wand. Ist da oben eigentlich nochmal eine Dings? Ist das eine Leinwand nochmal?
Das ist nochmal eine Leinwand. Und hier hängt aber auch was drin, was ich erst gedacht habe, das muss so ein Akustikding sein. Aber das ist, glaube ich, nee, das hat er sich...
Leinwand, da hinten ist so ein Beamer.
Ah, ja, okay.
Vormieter. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Schön, dass du unser Gast bist.
Yeah. Weiter geht's.
Weiter geht's. Diese Folge wird releasen am 3.11.
Da kommt mein Album raus.
Na also.
Na, was ist denn das für ein Zufall? Was ist denn das? Am 3. kommt dein Album raus oder am 2.?
Am 3.11.
Dann kommt sie am 4. Wir erscheinen immer samstags. Du bist dann einen Tag vorher. Wie wirst du dich fühlen am 3.11? Wie hast du dich gestern gefühlt, wenn diese Folge draußen ist?
Boah, ich weiß es nicht.
Erleichtert?
Mann. Ja, irgendwie, man ist schon, es ist halt so ein Album rauszubringen. Ist halt
dann wie viel, ich ganz ehrlich, ich habe nicht mehr mitgezählt. Wie viel das Album ist es?
Ich habe es auch nicht mehr mitgezählt. Und es gibt ja auch so Alben, die waren dann irgendwie so Live-Alben und dann gab es so Best-of und bla. Ich glaube, es ist mein 13. oder 14. Solo-Album.
Wahnsinn. Routinier.
Routinier.
Das merkt man auch. Ich meine, du hast um 15 Uhr ein Video hochgeladen. So, wenn ich um 15 Uhr ein Video hochgeladen hätte, würde ich alle 2 Sekunden hocken und auf meinem Handy glotzen.
Ja, glaube ich. So unhöflich bin ich nicht.
Regt dich sowas, also ist sowas noch aufregend?
Voll. Also es ist.
Du wirkst in letzter Zeit in deinen Instagram-Stories nochmal so richtig so wahnsinnig dankbar und also alles sehr so nicht, also nicht routiniert, finde ich.
Das es find ist so, also es ist tatsächlich so blöde sich das anhört. Also dieses Album, das habe ich mit zwei alten Bekannten von mir gemacht. Das ist, die heißen Jorka F und Bizarre, also die Produzenten. Leute,
ja, wenn man deine Musikkarriere weiß, man.
Dann kennt man die. Ich habe so bis so vor etwa 10 Jahren mal kurzzeitig was mit denen zu tun gehabt und dann lange nicht mehr mit denen gearbeitet. Aber mit Vinny mache ich ab und an zusammen Sport und da haben wir uns halt mal irgendwie getroffen, hingesetzt und die haben halt so gesagt, ey, lass uns mal so das Album machen, was wir uns quasi immer gewünscht hätten von dir. Also so als deine Wegbegleiter und Freunde und aber auch quasi Hörer von deiner Musik, so das Album, was wir uns wünschen, so das, was es auf den Punkt bringt und was halt so quasi das Album ist, was du irgendjemand in die Hand drücken kannst, der dich gar nicht kennt und danach weiß ja eigentlich dann zu 95%, wofür du stehst und wofür du eben nicht stehst. So. Und das haben wir halt gemacht, also sozusagen das Standard-Prinz-Pi-Album, jetzt nicht im Sinne von irgendwie, dass es negativ gemeint ist, sondern halt so wirklich das, was es auf den Punkt bringt. So der quasi der Porsche 911, der irgendwie die Marke erklärt. Und deswegen bin ich super, super happy mit dem Album. Also es ist so sehr, sehr rund geworden. Es ist sehr zeitlos so vom Sound. Das klingt jetzt irgendwie nicht unmodern, aber es klingt jetzt auch nicht irgendwie so angebiedert an irgendwelche Sounds, wie die heutzutage in sind. Weißt du, jetzt alle haben irgendwie so diesen Trap-Sound und haben irgendwie so einen ganz bestimmten Style von Beats. Und wenn du dir jetzt irgendwie so Deutschrap-Playlist bei Spotify
anhörst. Ja, da waren wir gestern Abend witzigerweise drauf und es ist halt jeder Song der gleiche.
Also, das ist wirklich also so, ne? Es gefühlt halt irgendwie so 30 Mal der gleiche Song.
5 Interpreten und in verschiedenen Konstellationen und dann immer der gleiche Song, so ist echt krass.
Genau, und ich finde jetzt auch die Songs an sich gar nicht so, ich finde die jetzt gar nicht irgendwie so scheiße, also ist jetzt vielleicht irgendwie nicht so mein Geschmack, aber ich finde die vor allen Dingen halt alle sehr, sehr ähnlich und ich habe mir halt irgendwie einfach Mühe gegeben, so einen eigenen, anderen Sound zu machen. Ich bin halt totaler Hip-Hop-Fan schon immer gewesen und es gibt für mich so Hip-Hop-Sounds, die irgendwie so ihre Zeit so überdauert haben, also so, die du so hörst, die eigentlich immer irgendwie modern und geil klingen, so, wo du jetzt überhaupt nichts gegen sagen kannst, so, zum Beispiel so das dritte Eminem-Album, so Eminem-Show, so, das ist für mich so ein Album, so, das könnte auch irgendwie heute rauskommen, man würde irgendwie nicht sagen, es klingt irgendwie so dated, so, oder so manche Jay-Z-Sachen, so Blueprint 2 beispielsweise, ist auch, ich meine, Blueprint 3 hier, so mit Empire's State und sowas, das ist so, das könnte auch heute rauskommen, das wäre immer cool, und so, zum Beispiel Jay-Z ist so ein gutes Beispiel für so ein Rapper, der das geschafft hat, immer irgendwie einen freshen Sound zu haben, aber nicht irgendwie so dem Zeitgeist so hinterher zu jagen, und das habe ich da auch probiert. Deswegen bin ich einfach mega zufrieden damit. Und das merkt man vielleicht dann so in diesen Instagram-Stories, dass ich da einfach irgendwie happy bin.
Voll. Und das erste Video war ja auch direkt, um mal hier die Filmkurve zu schlagen, zum neuen Planet der Affen direkt Soundtrack.
Ja, und es war auch ein sehr, 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 sehr schöner Kick-Off so. Ich bin ja großer, bei Planet der Affen ist genau andersrum. Ich finde die alten Filme so ganz geil. Und so mittlerweile guckt man die aus so einer Nostalgie heraus, so krass, wie die Masken gemacht haben und so. Aber ich finde die neuen Planet der Affen-Filme wesentlich cooler. Also der jetzt rauskam, den fand ich nicht so gut wie die beiden davor. Weil der war sehr actionmäßig und zwar halt so die Moses-Geschichte, ne? Aber die davor, die waren schon echt gut. Und dieser Andy Serkis so, das ist schon einfach ein krasses Genie, wie der diesen Caesar da spielt oder auch wie er Gollum gespielt hat natürlich. Aber bei Caesar finde ich es halt wirklich beängstigend so. Das ist halt so der erste computergenerierte Charakter, wo man sich halt so denkt, so scheiße, der ist halt nicht Mensch, aber der löst was bei dir aus als Zuschauer. So.
Ja. Bist du noch Deutschrap-Fan so?
Also, voll.
Ja?
Ja,
voll. Hast du aktuelle Sachen, wo du sagst, so die feiere ich komplett oder hörst du dann eher altes Zeug und hörst du dich noch viel um so?
Ja, voll.
Automatisch wahrscheinlich, weil du ein Label hast, ne?
Klar, also ich meine, ich höre mir auf jeden Fall das meiste an, was irgendwie so rauskommt und es gibt jetzt auch so, also es ist so, wie es schon immer war, das meiste Zeug gefällt mir natürlich irgendwie nicht so gut, aber es gibt immer mehr Sachen, die mir gut gefallen, so sagen wir es mal so, weil ich finde, es gibt immer mehr Leute, die das machen und es ist halt auch immer ausdifferenzierter so. Also du hast halt irgendwie so wie du das halt irgendwie vor 10 Jahren auch hattest, du hast halt irgendwie so eine Sparte, die machen halt irgendwie Straßenrap und darunter gibt's halt irgendwie ein paar Leute, die sind halt irgendwie so eigen oder gut, dass ich dann auch sagen kann, ja, damit kann ich was anfangen so. Ich fand zum Beispiel Haftbefehl ist jetzt zum Beispiel für jemand, der irgendwie sowas Neues quasi reingebracht hat und das habe ich dann halt irgendwie eine Zeit lang feiern können. Ich finde halt, wenn du jetzt irgendwie so Bones und Jizzes hörst, so, das kannst du halt auch einfach irgendwie nicht haten. Das ist halt irgendwie so ein eigener Humor und die haben halt auch manchmal so Songs, die kann man sich halt einfach reinziehen. Ja. So. Dann gibt es halt natürlich irgendwie so in dieser, sag ich mal, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen durchdachteren Sparte gibt es auch ein paar Leute, die einfach irgendwie richtig, richtig gut sind. So. Das neue Casper-Album habe ich mir natürlich angehört. Ich finde, A zum J ist sehr gut geworden. So. Der hat halt irgendwie so ein bisschen, der steht sich halt manchmal so mit seiner Verkopftheit selber oder seinem Hörer so.
Manchmal ein bisschen Tour-mäßig, finde ich.
Im Weg, so ja, genau, so Tour ist auch irgendwie so ein Beispiel so für das ewige Talent, den man irgendwie schon seit Jahren bekniet, mach doch mal dein Solo-Album so, aber Tour ist natürlich eigentlich auch nach wie vor so ein ganz, ganz großer so, da gibt's schon viele Leute auf jeden Fall.
Schon, aber ich will eigentlich gar nicht so ein Deutschrap-Ding draus machen, weil ich glaube, die letzten Tage wahrscheinlich Interview-Marathon oder geht's? Bist du da noch so oder macht man da noch alles? So vom hiphop.de bis TV Straßensound oder
ich habe tatsächlich mit TV Straßensound ein Interview gemacht, weil Boogie da jetzt ist.
Okay, Boogie macht das halt jetzt natürlich.
Er ist ja auch ein Riesensammler, habe ich gehört.
Ne? Er ist auch ein riesen He-Man-Fan.
Da haben wir den Bogen geschlagen, ja.
Ja, voll.
Irgendwann kommen wir nochmal nach Berlin, machen mal die große He-Man-Folge und dann besuchen wir euch alle.
Man, weißt du, was mich ehrlich gesagt ärgert? So, weil ich hatte so viele Interviews irgendwie mit Musikmagazinen, aber die haben eigentlich alle nicht die Fragen gestellt, die ich irgendwie gedacht hätte, die irgendwie stellen und die mich irgendwie interessieren. So.
Was sind denn Fragen, die dich interessieren? Du hier beim Auto. Guck mal,
ich habe letztes Jahr total viele Features gemacht mit Leuten, wo das eigentlich sehr ungewöhnlich ist, dass jemand wie ich mit denen irgendwie Features macht und keiner hat irgendwie danach gefragt. Ich habe zum Beispiel mit Manuelsen habe ich einen ziemlich geilen Song gemacht, also wie ich finde so. Ich habe mit Capital habe ich irgendwie einen Song gemacht, mit Oli Banjo habe ich einen Song gemacht, so, und das hat irgendwie keinen von den bisherigen Interviewern so, also vielleicht wussten die das auch einfach nicht, aber ich fand, das waren eigentlich alles sehr, sehr spezielle Songs und irgendwie haben die danach gar nicht gefragt.
Aber das kriegen viele mit. Ich habe gestern, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen habe, Madness. Und er meinte auch so, ja, bei Pi richtig krass, so und mega viele Straßenrapper und so in letzter Zeit. Ich habe zum Beispiel Capital vor 4 Jahren bei Rapper Mittwoch oder so gesehen.
Ja, Mann.
Und da ist er auf die Bühne und ich war so, okay, Alter. Weil davor war halt nur alles egal, was davor war, so. Und danach war auch wieder alles egal. Weil jetzt auf die Bühne hat so abgerissen. Ich glaube, der hat nur so halb gefreestylt und einfach nur so runtergerattert und war so hungrig, Alter. Unfassbar, habe ich gesagt. Auf jeden Fall wird aus dem was Krasses, so.
Ja.
Und, ja, gut.
Der ist einfach gut.
Ja. Aber das ist auch einfach ein krasses, also ich glaube, dass auch diese Feature-Liste, also ich habe das ja gerade mit Manuelsen so auch viele Erwähnungen, ne, im Social Media und sowas. Ihr seid ja schon so auf jeden Fall Buddies. Ich finde das schön und dass es inzwischen auch so offen ist. Also, dass man inzwischen so eine ganz andere Connection unter den Künstlern hat. Und das halt auch so, wo man früher sagte, so, ja, dieser Nerd, Pi, was weiß ich. So, dass das inzwischen einfach, weißt du, das
soll
ist.
Soll er auf seinen Controller drecken, dieser Spast.
Ja, weißt du, so, und heute ist das funktioniert irgendwie so, wie die Kids auch Musik hören, so mehr gemischt.
Ja.
Und so finde ich, ist es tatsächlich auch inzwischen, dass die Deutschrap-Szene sich untereinander anders versteht. So. Also wir können auch einfach sowas, wie wir jetzt gerade machen, wir fahren rum, Alter, wir laden den ein. Wir haben vorgestern da gesessen mit Hanks, dann mit Madness, dann mit A zum J, jetzt mit dir hier, so, weißt du, das ist halt so. Und es ist halt einfach alles cool. So. Und ich würde jeden anderen auch noch, auch ich habe auch Bock auf einen Boogie, so, weißt du, um den einfach mal.
Auf jeden Fall,
ja. Weil ich das einfach irgendwie, ich finde das einfach super interessant.
Voll.
Ich fand auch das Moses Pelham-Interview, jetzt wird es wieder zu Deutschrap-mäßig, aber
ja, es wird
mit krass, Boogie. Krass, irgendwie, fand ich krass. Ja.
Das habe ich nicht gesehen.
Ja, auch von TV Straßensound, glaube ich, alles.
Ja. Er macht das ja. Noch irgendwelche Fragen? So, ich finde es immer interessant, was man sich gerne für Fragen wünschen würde und die dann nicht
gestellt werden. Naja, ich meine, die meisten Fragen, die ich mir halt wünschen würde, sind natürlich Fragen zu dem Album. Ich meine, ihr habt das jetzt nicht
gehört. Ich habe es halt nicht gehört.
Deswegen könnt ihr die jetzt auch gar nicht irgendwie quasi, also würdet ihr das jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, was ich damit meine, wenn ich das jetzt irgendwie sagen würde. Aber, du machst halt so ein Album, du hast darauf irgendwie 13 Songs und du hast das Gefühl, okay, davon sind halt so 5, die sind halt so, Mann, da bist du so richtig stolz drauf, so, ja. Da bist du auch richtig zufrieden mit. Und nach denen fragt dich dann halt keiner. So. Es ist halt so, als wenn die gar nicht drauf gewesen wären. So. Die fragen dich dann halt nach irgendeinem Song, von dem du so gedacht hattest, so, na, nehme ich den rauf oder nicht? Naja, gut, ist schon so ein ganz guter Filler-Track, so, aber so, muss nicht sein, aber naja, gut, ich mache ihn rauf. Er ist jetzt auch nicht richtig scheiße. Also, er ist schon gut. So. Und das ist dann irgendwie so komisch einfach. Aber ey, das ist ja auch immer sehr subjektiv.
Ja, ich hatte halt immer das frühe Gefühl, irgendwie, wenn so, zum Beispiel Pubertät-Promo, die war 2014, und dann bist du manchmal irgendwo rein und dann so, ja, ich hab vorhin mal kurz durchs Album gehört, ist ganz cool. Und dann bist du so, okay, also ich meine, der Hintergrund, warum wir denn hier sitzen, das ist halt einfach, weil wir eh mehr so mit Leuten über Filmen und so ein bisschen so den Charakter dahinter ausleuchten wollen und so ein bisschen was, wo die popkulturellen Einflüsse herkommen. Aber ich finde so, gerade wenn es dann auch um Musikjournalismus geht, dann sitzt jemand, ich weiß was, irgendwann hat man Skinny, den wir auch vorgestern zu Gast hatten, der saß irgendwann mal da mit Danju. Und hat einfach gesagt so, ja, deine Platte, die ist jetzt draußen, ich habe die nicht gehört. Und war so, ja,
super.
Okay, das ist aber jetzt ein komisches Interview, wenn das die Grundlage eigentlich diese Platte ist. Keine Ahnung, finde ich immer ein bisschen schade so. Also, wenn man da Musikjournalismus betreibt, sollte man.
Ja, das kenne ich auch gut. Das ist oft so, dass die Leute das entweder gar nicht gehört haben oder irgendwie nur so halb gehört haben und du dann, die dann halt so denkst, ey, dann, warum machen wir das da eigentlich? Dann könnte ich das doch auch irgendwie mit einem Typen machen, der sich wirklich dafür interessiert. So, also, naja.
Schon. Geht's noch auf Tour?
Klar. Klar. Im Januar geht's auf große Tour. Da freue ich mich natürlich drauf. Ich bin ja dieses Jahr das einzige Jahr seit 10 Jahren gar nicht richtig auf Tour gewesen. Sonst halt immer eine große
Vermisst Tour. Vermisst du es oder ist auch mal cool?
Ach, ich hatte mal irgendwie ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder, aber so richtig Zeit, um mal irgendwie zu verreisen, hatte ich dann doch nicht. Und Ja, also ich weiß nicht, ich mag das, auf Tour zu sein. Ich mag einfach das, auf der Bühne zu stehen, weil es dich immer du hast so das Gefühl, okay, du weißt halt, wo du stehst. Du weißt irgendwie, was funktioniert. Du weißt irgendwie, was die Leute irgendwie, also dass da irgendwie Leute sind, die irgendwie deine Songs hören. Und wenn du irgendwie ein Jahr lang das nicht machst, dann hast du das Gefühl, okay, das interessiert jetzt keinen mehr. Ich bin jetzt einfach tot, sozusagen. Also so öffentlich. So, ich poste irgendwas so auf Instagram vielleicht noch oder so, aber das war's dann schon so. Die Leute setzen sich nicht mehr irgendwie mit dem auseinander, was in meinem Kopf geht. Es ist irgendwie so wie so ein Gespräch, was nicht mehr stattfindet.
Ja, das stimmt. Mir fehlt das auch. Also deswegen, ich bin ja froh, dass wir mit Podcast auf Tour gehen, aber Mucke fehlt einem schon trotzdem. Auch so.
Aber ja, du machst ja jetzt wieder was, also.
Ja. So.
So, das willst du nicht sagen. Habe ich es jetzt geleakt? Sorry. kannst du ja rausschneiden.
Fritz Pi liegt mich. Ich wollte gerade noch irgendwas fragen.
Aber ich will nur kurz sagen, das ist natürlich ein anderes Gefühl, das habe ich gestern auch erzählt, weil Podcast machen und Mucke machen,
ja,
ist, kann man absolut nicht vergleichen, so, weil ich glaube, wenn du so ein, ich meine auch dieses Gefühl von Befriedigung, wenn du einen fertigen Podcast hast, das ist so, ja okay, gut, haben wir halt 2 Stunden geredet, so, schön und gut, aber wenn du Mucke machst und du hörst deinen fertigen Song und der ballert und du sagst so, ja Mann, genau so habe ich mir das vorgestellt, rauchst eine Kippe dabei und der haut richtig rein, bist so, ja Mann, wow, so, das ist halt mega krass,
voll,
mega die Befriedigung, das ist das schönste Gefühl der Welt, dann nach Hause fahren, so mega happy, aber im Podcast, Alter, den nimmst du auf, so, klar sagt man mal so, hey, war echt ein gutes Gespräch, war ein super Gespräch, so, aber dann ist so, ja, okay, gut, weißt du, wie ich meine? So, das ist einfach, das kannst du überhaupt nicht vergleichen, finde ich, so.
Ja, sollst du ja auch nicht, also wo liegt die, sehr Quatsch, eigentlich.
Ja.
Ich freue mich drauf, wenn irgendwann wieder so ein Song, also der Moment, den hatte ich so lange nicht mehr, was einzulegen, so, ey, cool, ist ein neuer Song von mir, ist schön.
Ey, weißt du, was ich bei dir tatsächlich finde, was ich voll krass fände, aber das wirst du wahrscheinlich nicht machen, weil es natürlich auch sehr beschränkend wäre, so. Aber eigentlich, früher war das ja so, wenn du so irgendwie so diese Soundfiles ausgelesen hast von den Videogames, dann waren das ja immer so diese einzelnen Samples. Ne? Also du hattest dann halt, die dann quasi von der Software so als MIDI-File oder so abgespielt worden sind und so. Und ich fände das halt voll geil, aus solchen Sounds, also vielleicht nicht nur aus solchen Sounds, aber halt doch aus solchen Sounds, irgendwie Musik zu bauen. Das haben wahrscheinlich auch schon irgendwie Leute gemacht. Aber das würde halt so total fassen, weil wenn du ein Instrumental baust, was beispielsweise irgendwie so die Sounds nutzt von Super Mario World, dann hast du halt irgendwie so ein krasses Zuhausegefühl, weil du diese Sounds einfach 1000 Mal gehört hast. Dann gibt's aber halt irgendwie einen neuen Beat mit irgendwie anderen Melodien und sowas. Und dann gibt's halt auch noch jemand, der dazu eine Geschichte erzählt. Und du hast halt einerseits irgendwie so ein total so, hey, ich komm zurück, ich kenne das, ich fühle mich hier wohl Moment. Aber dann halt auch irgendwie was Neues, Spannendes. Und das fände ich voll geil.
Finde ich auch. Ich finde nur, dass man diesen Weg, und da gibt's, es gibt viele Produzenten, die das nicht verstehen. Die, also wenn du denen sagst, so, ich möchte gerne so, du musst diese Idee sehr genau umsetzen. Zum Beispiel Silkasoft ist einer der wenigen Produzenten in Deutschland, den ich kennengelernt habe, der dieses Nerd-Ding so krass verstanden hat und der keine peinlichen, also der hat das genau gemacht, hat ganz kleine, ganz leise Sounds aus Zelda und sowas rausgesampelt, hat die eingebaut und sowas, hat das in wunderschöne Melodien verpackt mit ganz kleinen, wo du wirklich als wenn du es kennst, weißt du, ah, und es war nicht so dieses so, ja okay, der Typ ist, der mag so Nerd-Themen, deswegen baue ich dir mal einen Nerd-Beat und den mal hier okay, also Tetris-Beat oder Mario-Beat oder sowas, sondern das war geschickt, aber ich glaube, viele raffen das nicht, oder du musst, der war halt selber immer so, der hat immer diese ganzen JRPGs gespielt, der war immer krass in diesem ganzen Gaming-Ding drin und sowas. Wir haben gar nicht über Gaming geredet, groß eigentlich, aber das ist
eigentlich nicht,
ja. Könnt ihr gerne auch machen.
Lassen wir uns mal ganz kurz über Gaming reden.
Okay.
Wichtigste Konsole?
Super Nintendo. Auf jeden Fall. Also es war halt irgendwie die Konsole meiner Jugend. Das ist halt ja so eine Alterssache.
Was für den Jahrgang bist du nochmal, wenn ich fragen darf?
79,
okay. Ja gut, aber dann der Super Nintendo. Bei mir, okay, bei mir war es nämlich N64, ich bin aber 5 Jahre jünger. Da war es dann so, N64 hat bei mir voll reingekriegt. Aber Super Nintendo ist auch, ist jetzt wieder gerade rausgekommen.
Ja.
Als Super Nintendo Mini.
Finde ich nicht so geil.
Findest du nicht so geil?
Nee, weil man kann diesen alten Flavor nicht mehr haben. Du hast ja auch keinen Röhrenfernseher mehr heute und so. Es ist irgendwie dull, das auf so einem Fernseher hier zu gucken.
Ja, aber ich meine, sie kriegen es ja wenigstens hin, dass es einigermaßen auf so einem großen Fernseher cool aussieht. So. Das Problem ist ja, wenn du deinen alten Super Nintendo an so eine Glotze anschließt, weißt du, was passiert. Dann sieht es aus wie Kacke. Ich hab bei mir zum Beispiel in der Man Cave auch einen Röhrenfernseher stehen, weil es halt einfach gar keinen anderen Sinn macht. So.
Voll, aber ich kenne auch einen Kumpel von mir, der hat das auch so. Ein anderer Kumpel, der hat auch irgendwie so ein Amiga, irgendwie dann mit so allen Amiga-Spielen und so auf so einer Festplatte und so. Aber es ist es ist nicht mehr das Gleiche wie früher. Also man hat auch irgendwie nicht, also ich habe nicht mehr irgendwie so diese Ruhe und auch so diese Immersion in so einem Game. Weißt du, so, du hast dich so früher so krass darin versenkt und du hast dann an nichts anderes gedacht. Und heutzutage hast du einfach so viel andere Dinge in deinem Kopf, die auch immer da sind. Ich habe halt irgendwie meine beiden Kids, weißt du, es ist immer irgendwas mit den Kids um die herum. Es gibt immer irgendwelche Termine, an die zu denken ist. Irgendwelche Probleme sind immer irgendwo am Schwelen. Irgendwelche Problemherde, die du beackern musst und so. Ich kann mich nicht mehr wirklich so richtig hinsetzen und so ein Game zocken. So.
Aber dann ist es ein Problem von dir und wie du... Also
ja, es ist definitiv ein Problem von mir.
Ich hatte es zum Beispiel letztens auch so. Ich habe den Super Nintendo Mini bekommen zum Testen. Und dann habe ich so Donkey Kong Country angemacht und ich war auf einmal wieder wirklich, so am Anfang bist du erstmal so, ja, ist alles ganz nett und so. Beim NES Mini zum Beispiel, der hat mich überhaupt nicht so abgeholt. Also den hast du so angemacht, es war so.
Voll nicht, aber das war halt so nett. So lange vor unserer Zeit.
Ja, weil der NES einfach auch nicht dann so, der war dann einfach, die Spiele waren nicht so. Aber vom Super Nintendo passierten andere Dinge. Der Super Nintendo hat andere Dinge mit dir gemacht. Da waren Spiele auf einmal, ey, wenn du das Zelda Link to the Past nochmal anmachst, dieser Anfang, wie sich das anfühlt, ist eines der krassesten Gefühle, die du hast. Also ich finde, da sterbe ich innerlich so. Und das ging mir wieder so. Es ging wieder los, wenn er da aufwacht, in diesen Tunnel läuft und du bist einfach nur so, fuck, das Spiel ist so gut gealtert, das ist perfekt. Secret of Mana, wenn ich jetzt davon erzähle, kriege ich Gänsehaut. Es ist so krass. Also der Super Nintendo konnte das voll. Und ich glaube, da hat es tatsächlich wieder beim Super Nintendo Mini jetzt, dass ich wirklich so wieder so, ich habe mich wieder drin verloren und das habe ich so selten, weil auch gerade bei so Retro-Sachen, weil oft guckst du drauf und machst, ja, es war ganz nett, aber auch ein N64 kannst du nicht mehr spielen.
Weißt du, bei mir war das so, Monkey Island war so ein Game, ja, wo ich mich drin total verloren habe, in der Atmosphäre, in der Musik, in dem Sound, in den Grafiken so. Das gab es kürzlich mal wieder für iPhone und ich habe mir das dann irgendwie so für einen Tourbus geholt und es ist einfach für mich nicht mehr dasselbe so. Es ist einfach irgendwie, ich kann das nicht mehr zurückbringen und ich weiß auch nicht, weißt du, das ist genauso wie Leute, die irgendwie so sagen, ja gut, ich kaufe mir jetzt irgendwie das richtige Mikrofon und nehme nur noch auf Tonband auf und ich mache jetzt so ein Album, wie es in den 60er Jahren war. Du bist nicht mehr in den 60er Jahren, es fahren andere Autos auf der Straße, die Leute tragen andere Klamotten, es ist nicht der fucking Vietnamkrieg irgendwie nebenbei am Gange und du hast halt nicht irgendwie Tape, wo du so denkst, so, okay, ich muss jetzt halt irgendwie hier in 3 Takes den Song hinkriegen, weil das Tape so fucking teuer ist. So ist es nicht mehr, so, du kannst diesen Flavor nicht mehr zurückbringen und so ist es für mich auch. So, ich kann mich irgendwie hinsetzen und das ab und an mal irgendwie was zocken oder so, aber ich krieg nicht mehr irgendwie so Wiederaufleben meiner Jugend, das kriege ich nicht hin.
Aber so Monkey Island auf dem Handy spielen ist halt auch einfach schon irgendwie schon so blasphemisch.
Ja, Mann, es ist richtig blasphemisch. Ich habe mich auch fast so ein bisschen dafür geschämt. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier so einige PS4-Games gezockt. Ich habe Horizon Zero Dawn habe ich viel gezockt, fand ich sehr krass.
Tolles Spiel.
Also fand ich einfach so, dass da geile neue Ideen waren, so, dass diese ganze Ästhetik sehr, sehr schön ist. Ich fand die Musik gut. Ich habe damals The Last of Us sehr gemocht.
Ich wollte gerade sagen, Last of Us oder auch so diese Uncharted-Spiele und sowas, das sind halt so Dinger.
Ja, die habe ich alle gespielt, die fand ich cool.
Die funktionieren in unserer heutigen Zeit als das, was sie sein sollen.
Voll, die haben halt einfach ein geilen Flavor, also total schöne Musik auch so, dieses unterlegt.
Dieses Filmische auch komplett drumherum so.
Das fand ich schon sehr geil, aber dann wiederum sind sie mir so vom Gameplay her sehr zu redundant. Weil zum Beispiel Uncharted ist halt so, okay, du gehst halt irgendwie, du kletterst halt irgendwie rum, es gibt immer nur einen Weg, den du klettern kannst, dann kommen halt irgendwie so Gegner, am Anfang sind es halt wenig Gegner, am Ende sind es halt viel Gegner und die musst du halt irgendwie leer ballern so und das dann wird halt wieder geklettert. Film
zum Spielen so.
Ja, aber es ist mir einfach vom Gameplay her irgendwie nicht anspruchsvoll.
Nee, es ist auch nicht anspruchsvoll, aber selbst The Last of Us war überhaupt nicht anspruchsvoll. The Last of Us war auch eigentlich nur das Gleiche.
Hat mich auch genervt, die Kampfsequenzen. Ich fand irgendwie, das war einfach, ich hätte lieber so eine Welt, die ich so frei exploren kann, weißt du?
Aber da müsste ja Zero Dawn dir eigentlich ganz gut gefallen haben.
Zero Dawn fand ich von all diesen Games am besten, so auf jeden Fall. Ja. Aber auch das war mir irgendwann zu repetitiv, so.
Das haben aber auch diese Open-World-Spiele oft an sich.
Ja,
also, dass du halt
leider
reingehst und du bist irgendwann an diesem Punkt, wo du sagst, ja, okay, die Story ist jetzt fertig. GTA hat das fast am besten, also GTA 5 war fast da am besten so, die haben halt...
Ja, ich meine klar, GTA ist halt ein totales Meisterwerk so, aber weißt du, was ich so ein bisschen vermisse, sind so Spiele, die so kleine Gedankennüsse waren, so wie zum Beispiel Lemmings oder Worms, sowas fand ich immer cool. Also wo halt irgendwie, wo du so einen Level-Baukasten hattest oder halt der Programmierer so einen hat und wo du dann so gemerkt hast, okay, die haben sich jetzt wirklich irgendwie was, die sind so kreativ irgendwie damit umgegangen, nicht nur mit der gesamten Idee des Spieles an sich, sondern halt auch irgendwie mit dem einzelnen Level oder so. Mhm. So das, allein das Level-Design ist sowas, was für mich total wichtig ist. Ich fand zum Beispiel irgendwie das neue Doom, hatte ich mir auch irgendwie gekauft, finde ich irgendwie Horror. Ich finde das neue Wolfenstein, so wenn, also Wolfenstein 2 irgendwie so diese Atmosphäre ist so geil gemacht und diese Welt, so die finde ich super spannend, aber ich weiß halt, dass das Game an sich wird halt totaler Fuck sein, so. Das wird halt genauso geil sein, wie Wolfenstein 1 halt geil war, so.
Darf ich dir einen Tipp geben? Darf ich dir Minitipps geben?
Voll gerne.
Weil inzwischen gibt es ja sehr, sehr viele gute Indie-Games, finde ich. Es gibt wahnsinnig. Ich habe letztens, kurz bevor ich nach Berlin gekommen bin, ein Spiel gespielt, das heißt Undertale. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, geil. Worauf
spielst du? Spielst du auf der PlayStation, es gibt es nur als Download-Titel, es gibt es auch nochmal jetzt dann ab Ende des Jahres in der physischen Fassung, aber auch nur Limited. Ich habe es mir schon vorbestellt aus den Staaten, weil das Ding war für mich, es hat auch überall so 10er-Wertungen bekommen und ich fand das der absolute Mindfuck. Sieht aus wie ein NES-Spiel, hat einen unfassbaren Soundtrack, hat ein Typ geschrieben und das Spiel nimmt sich so eine Mechanik von so einem typischen Rollenspiel à la Secret of Evermore und so.
Okay.
Und ist in seinem Soundtrack, in seinen Bildern und was es psychisch mit dir macht, in den 7-8 Stunden, die du spielst, ist es der absolute Mindfuck.
Undertale.
Ist der geil. Absolute Shit.
Ey Mann, das ist ein guter Tipp, da freue ich mich voll drüber, das werde ich auf jeden Fall mir gerne.
Also guck's dir mal an, weil ich fand, also das fängt so an und es ist so düster und es wird zum Ende hin so irre einfach. Und es gibt da noch verschiedene Lösungswege, es ist ein bisschen rollenspielmäßig, aber guck's dir einfach mal an, das ist Wahnsinn. Das wirkt wirklich so, ich habe es mir einfach mal gekauft, weil alle meinten so, musst du zocken und dann, ja, muss ich zocken. Wahnsinn, wirklich rausgegangen, Gänsehaut, unfassbares Ding. Okay, nächster Tipp. Hotline Miami mal gespielt?
Nee.
Das ist eine Kopfnuss, das Spiel. Das ist ziemlich asozial, das ist alles in so einem 80er-Gewand, unfassbarer Soundtrack, also holen so von ganz vielen kleinen Indie-Künstlern, die so diese Retro-Style-Geschichten machen, so, also so Synthie-Wave-Scheiß, holen die irgendwie die Sounds ran, machen ein unfassbares Soundgewand. Du siehst es von oben, es sieht eigentlich aus wie ein Super-Nintendo-Spiel, also ein bisschen wie, weiß ich nicht, zum Beispiel, warum fällt mir jetzt, True Lies so mäßig.
Ja.
Und du gehst in ein Gebäude rein, es ist alles mit so, du bist so ein Typ mit so Tiermasken, oder so Jungs, die so Tiermasken tragen, musst rein und musst dir eigentlich immer nur, musst alle, die Aufgabe ist, in dem Level alle zu töten. Und das ist, obwohl das von oben siehst, das hat so eine Super Nintendo-Optik, mit diesem Soundtrack, mit diesem Hintergrund, mit diesen Masken und so, ist das eines der brutalsten und seltsamsten Spiele, die du spielen kannst. Gleichzeitig ist es unfassbar auf Geschicklichkeit aufgebaut. Deswegen, was du mir meintest, so, dass dir manchmal so ein bisschen dieser, du musst dir deinen Weg dadurch so hart erarbeiten, du musst das so schlau lösen teilweise, weil du musst die kompletten Routen von diesen Jungs auswendig studieren. Du siehst es ja so von oben. Auch von nur drei Jungs gemacht, so Punker-Typen. Irgendwo, die sitzen immer, wenn ihr drei ist, sitzen die draußen so und schmeißen so noch ungefähr Eier an die drei, weil sie halt einfach Punks geblieben sind. Die Spiele sind von Kritikern gefeiert und ich lieb die. Also gibt's zwei Teile inzwischen, gibt's auch auf PS4, also gibt's auf PS4.
Geil.
Hotline Miami 1 und 2. Mega. Und alright. Undertale.
Dann bin ich sad.
Ich glaube, die reichen dir. Und ich bin gespannt, wenn du es findest.
Auch PlayStation.
Alles PlayStation beide. Es gibt immer so viele kleine Games, so, aber die würde ich dir jetzt einfach mal so ans Herz legen.
Nice.
Und es gab letztens noch ein Spiel, was sehr, sehr schön war. Das gibt es auf Xbox und auf PlayStation auch. Addis Finch heißt das. Du spielst eigentlich nur eine Story nach, aber die wird auch so super absurd und auch ganz tiefsinnig und ganz traurig mit Tod und was weiß ich. Also das ist irre. Das ist halt krass, dass du inzwischen halt, also gerade so diese kleinen, die großen Spiele schaffen das eigentlich nicht mehr so. Die sind halt sehr auf dieses Hollywood-Ding ausgelegt, die du genannt hast.
Ja, das ist genau wie bei Hollywood-Blockbustern. Die kosten so viel Geld, die müssen es ganz vielen Leuten recht machen.
Voll. Und gerade bei PlayStation, meistverkaufte Konsole, so, ne, oder auch auf Gears of War auf der Xbox oder so, das sind geile Dinge, die machen Bock. Aber ich finde so, die ganzen Perlen, die liegen gerade im Indie-Bereich. Also ich habe so viel, die letzten Jahre, so viele Indie-Spiele. Firewatch, Alter. Das, kennst du Firewatch? Das gibt's. Friedrich, mach dir eine Liste.
So, mach mal wirklich eine Liste.
Firewatch ist so krass, du spielst eine Geschichte nach von so einem Typen, der, weil seine Frau einfach sehr schwer krank wird, so einen Job annimmt in so einem Wachturm und über so Wälder guckt in Kanada und so dann irgendwann anfängt mit einer anderen Frau, die auch in so einem Turm ist und halt die Feuerwache dort macht, so, fängst du an, mit der so über so Walkie-Talkies zu kommunizieren, dann erstrickt sich so eine Geschichte um diesen Wald rum, auf den du aufpasst. Das sind nur 4 Stunden, die du zockst, aber das ist emotional so krass, das klingt
unglaublich geil, Mann.
Das ist unfassbar, also das ist wirklich so.
Firewatch ist auch PS4.
Ja, PS4 oder Xbox, gibt's beides. Unfassbare Spiele, kann ich dir, also war wirklich bei mir so Platz 2 letztes Jahr in den Jahres. Oder Life is Strange.
Was war dein Platz 1?
Quantum Break auf der Xbox One. Weil ich das war so ein Actionspiel, aber das war halt von der auch Max Payne gemacht hat.
Ja, okay.
Hier ist Sam, ach man, Alter. Egal, auf jeden Fall der. Und da war ich letztes Jahr bei Remedy und habe das gezockt. Und dann, das kam Xbox exklusiv raus. Und das ist eigentlich so ein Actionspiel, aber du manipulierst die Zeit so drumherum. Das war einfach extrem gut.
Ah, ich erinnere mich daran, ja, ich habe den Trailer mir angeguckt.
Das ist eigentlich ganz geil. Mit viel, und dazwischen haben sie halt auch noch so eine komplette Serie erzählt. So, wo du halt. Also je nachdem, wie du die Entscheidung in den einzelnen Kapiteln und die Serie, die waren halt immer 20 Minuten so eine Folge, auch mit berühmten Schauspielern drin und sowas. Und je nachdem, wie du gespielt hast, hat sich dann halt auch diese, also allein wie viel du drehen musst, dass das dann noch Sinn macht und so.
Irre. Krass.
Gutes Spiel, Quantum Break auch.
Ich freue mich halt auf Beyond Good and Evil 2.
Da bin ich auch gespannt drauf. Also, obwohl man da ja noch gar nicht so richtig weiß, was passieren wird. Es sieht einfach nur sehr gut aus. Also dieser Trailer, den man gezeigt hat.
Ja.
Das ist so dein Spiel, auf das du dich freust.
Ja, weil ich mag einfach die. Das ist halt so ein Trailer.
Hast du das erste so richtig krass? Hast du erst krass gezockt?
Nee, das habe ich gar nicht gezockt. Ich weiß, was es ist. Also ich habe irgendwie gesehen, wie es aussieht und so weiter. Und ich kannte mal jemanden, der das irgendwie gezockt hat, so, aber ich selber habe es nie gespielt. Das Ding ist, weißt du, für mich waren Spiele von Anfang an immer eine Welt, in die man irgendwie eintaucht. Und wenn ich diese Welt interessant finde, dann habe ich Bock darauf. Monkey Island war so eine Welt, Indiana Jones Adventures war so eine Welt, Maniac Mansion war so eine Welt, irgendwie Zack McCracken war sowas. Auch manche so Flugsimulatoren fand ich so überkrass. Ich habe so X-Wing, TIE Fighter habe ich gezockt, dann habe ich Red Baron gezockt, irgendwie Aces of the Pacific, F-15 Strike Eagle, so, also wirklich so diese Flugsimulatoren, wo du irgendwie so vorher die halbe Tastatur irgendwie auswendig lernen musst, um halt irgendwie deine Lenkraketen auszuklinken und so ein Scheiß. Aber das fand ich voll geil, weil du das Gefühl hattest, du bist jetzt halt in so einer Welt drin, weißt du? Und bei Beyond Good and Evil 2, da sehe ich halt so diese Welt, so 2 Minuten und denke mir so, Mann, ich will da sein. Das ist einfach so crazy, es ist so nice, so viele Ideen, so eine Kreativität. Und das, finde ich, hast du so selten, dass du so diesen magischen Moment hast, dass jemand anders dich in so eine komplett neue Welt mitnimmt und die in sich total plausibel ist, so. Deswegen mag ich halt auch so eine, sag ich mal, bunten Science-Fiction-Filme gerne, so. Entweder du baust halt die Realität, so wie jetzt bei so einem Flugsimulator, so krass gut nach, dass du das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt an einem Ort in der echten Realität, wo ich nie im Leben sonst sein könnte, weil du halt einfach kein ausgebildeter Jetstrike-Pilot bist, so, aber dann hast du mal die Chance, da zu sein und es ist einfach interessant, so. Oder aber du bist halt komplett in so einer Welt, wo du als Person niemals sein kannst, weil die gibt es halt einfach nicht, die Welt. Und wenn das irgendwie eine interessante, geil gemachte Welt ist, finde ich das so nice. Auch dieses gesamte Super Mario-Universum fand ich so geil. Mario Galaxies zum Beispiel war für mich auch so ein mega innovatives Spielkonzept.
Wunderschön.
So, das sah so geil aus und es war so cool, wie die das auch geschafft haben, immer Mario immer modern zu halten. So, das macht einfach Bock. So, und es hat sowas Harmloses und Kindliches jetzt, so im Mario-Fall. So, die Musik ist immer super, super geil. Sowas mag ich.
Hast du dich mal mit der Switch befasst?
Voll. Und mein Kumpel hat die sich gekauft. Aber er meint, es gibt einfach zu wenig geile Games. Er meint, du kannst halt Zelda durchspielen und irgendwie Mario durchspielen, dann gibt's halt nichts Geiles mehr so.
Ja, aber ich finde, Zelda und Mario sind eigentlich schon Gründe. Also Zelda sitzt halt einfach mal, wenn du Bock hast, 100, 200, 300 Stunden drin. Zelda zum Beispiel war so ein Ding, ich hab's eingelegt und hab 3 Stunden gebraucht, um in die Welt reinzukommen und dann war's auf einmal so, fuck. Und dann warst du richtig drin. Also so richtig, richtig drin. Und jetzt das neue Mario, ich hab's jetzt auf der E3 beziehungsweise auf dem Post-E3-Event gespielt und auf der Gamescom. Und das wird halt so wie auf dem N64, ne? So, also so ein richtig klassisches, großes, fettes Mario mit unfassbar vielen Ideen. Also ich glaube, wenn man mit Mario groß geworden ist, ist es so das Höchste. Also inzwischen hat Nintendo halt begriffen, ey, wir wissen so, wo unsere Zielgruppe ist und was früher auch die Leute mochten. Und wir müssen sie aber auch mitnehmen und auch an die Hand nehmen und auch ein bisschen das Gefühl von früher vermitteln, ohne dieses so, ja, wir wollen jetzt so retro sein, sondern so, wir machen es schon modern, aber wir machen es geil. Und das kann Nintendo gerade mit einer Perfektion. Dieses neue Zelda war unfassbar.
Ja, ich denke, ich werde mir das auch auf jeden Fall holen. Aber für mich sind Games immer so ein Guilty Pleasure. Weißt du, ich habe halt immer so viele Sachen irgendwie auf der Uhr, die ich irgendwie machen muss.
Ja, das ist,
ich
halt
habe sehr wenig Zeit. Ja.
Weißt du, also was sollst du? Ich kann mir ein Spiel aussuchen im Frühjahr so. Und deswegen habe ich zum Beispiel wenig Horizon Zero Dawn, weil es kam einfach eine Woche vor Zelda und
ja.
Ich habe halt nur die Zeit für ein großes Spiel gehabt und dann hast du halt Zelda gespielt und deswegen die Spiele, die ich dir empfohlen habe, also Underworld oder Undertale oder auch jetzt vor allem hier Firewatch, das sind halt Dinger, die die hast, das sind 4-5 Stunden. Das finde ich ganz geil, wenn Spiele nicht mehr so lange sind. Ja. Auch das neue, was kam ja letztens das Dings raus, das Uncharted Lost Legacy, was ja nochmal so ein Spin-off ist im Endeffekt mit zwei Girls so aus dem Uncharted-Universum.
Ja.
Das hast du halt in 7 Stunden durch, 8 Stunden, das ist halt so voll wie so, es geht nur 8 Stunden. Ich bin so, ja Mann, es geht 8 Stunden, mega geil.
Ja, das ist nice.
Ich habe auch nicht mehr die Zeit, weißt du, Podcast, Musik, also alles. Und deswegen vielleicht
ist das, Mann.
Vielleicht ist es das, vielleicht habe ich dich mit Firewatch ein wenig, kann ich dich glücklich machen. Ich bin gespannt. Mann. Ich will auf jeden Fall ein Feedback bekommen von dir.
Ich twitter dir.
Schreib mir auf Twitter, Friedrich, toll.
Ja, schön. Schöner Podcast von euch beiden, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, cool, dass du auch da warst.
Ja, cool, auf jeden Fall, dass ich auch da sein durfte. Das nächste Mal reden wir über Kochen oder so, über kulinarisches. Dann machen wir den kulinarischen Prinz Pi durch.
Ja, aber war doch sehr lustig.
Ja, war schön. Also wirklich, hat sich toll angehört. Ich weiß zwar wenig von, was ihr gesprochen habt, aber es klang alles so.
Ja, komm, das waren jetzt die letzten 20 Minuten.
Nerdig, es war schon ganz gut. Ja, und davor die Spielzeuge. Aber alles gut. Nee, finde ich super. Ehrlich, toller Podcast. Ja, danke dann. Danke, schön, dass wir da sein durften.
Ich danke, dass ihr hier wart.
Und viel Glück mit meinem Album.
Danke, Mann.
Und wir wünschen dir ganz, viel Glück mit dem Album. Und ist jetzt draußen, wenn ihr diesen Podcast hört. Viel Spaß damit.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.